Holiday is coming, holiday is coming. Du musst aber den Einspieler dann machen, du musst diese Sängerin dann sein.
Melanie Thornton, ich weiß aber nicht, was die singt.
Na, 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 na. Und woher kennen wir es?
Na, Coca-Cola.
Coca-Cola. Coca-Cola hat Weihnachten erfunden. Wir werden jetzt aber, das wird eine bessere Folge als, oder weihnachtlicher als jede Coca-Cola-Werbung. Das habe ich mir vorgenommen.
Das Ding ist, wir lassen jetzt alles drin. Diesmal schneide ich nichts raus von dem ganzen Vorgelaber hier, weil ich will auch noch was einbringen. Und zwar, das hat auch nichts mit Weihnachten zu tun. Dennis, was ist dein Lieblings-Elton John-Song?
Rocketman.
Ja, cooler Song. Es gibt auch noch andere gute, so wie Crocodile Rock. Na, 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 na. Oder Saturday Night's Alright for Fighting. Saturday, Saturday. Oder Tiny Dancer. Hold me closer, Tiny Dancer. Aber worauf will ich eigentlich hinaus, Dennis? Und zwar ist I'm Still Standing. Und warum will ich auf diesen Song hinaus?
Weil du gerade stehst.
Genau, weil ich das tue. Ich bin immer noch am Stehen, an meinem niegelnagelneuen, höhenverstellbaren Tisch. So, das wollte ich noch mal reinbringen und jetzt geht's los.
Also Homeoffice dauert bei dir noch ein bisschen länger anscheinend. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich ein bisschen romantisch, weihnachtlich sein. Ich habe mir Mühe gegeben schon. Ich gehe mal gleich über zum Getränk der Woche oder Getränk des
Warte mal,
Tages.
warte mal, warte mal, warte mal,
Nein,
warte
nein, das wird
mal.
kalt. Benny, ich muss es trinken, es wird kalt. Es handelt sich nämlich
Aber
um
wir haben noch
Glühwein.
gar keinen richtigen Einstieg in die Folge. Ich will hier erstmal begrüßen und alles. Erstmal habt ihr natürlich im Intro schon richtig schön besinnliche Musik gehört.
Naja, klar, ja.
Also vom Intro, nicht von einem Cold Opener.
Ach so, ach so. Ah ja. Danke.
Daran erkennt ihr schon, es weihnachtet diesmal bei den Filmfellers. Da hat unser Hauspianist wieder schön was eingespielt. Und damit ein vorweihnachtliches Ho, ho, ho. Willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze.
So, und jetzt kannst du machen, was du willst. Es ist mir scheißegal. Stell uns dein Getränk der Woche vor.
Ich habe mir einen Glühwein aufgesetzt und den genieße ich jetzt in meinem Thermobecher, damit er nicht kalt wird. Vielleicht muss ich Lea nochmal schreiben, dass sie nachher nochmal was warm machen soll.
Ich bin ganz ehrlich, ich hätte auch gerne dein Getränk. Ich hatte dieses Jahr noch überhaupt keinen Glühwein. Ich trinke hier ein Schwabenbräu-Weihnachtsbier.
Immerhin, Weihnachtsbier.
Passt zum Thema, ne? Ich weiß
Passt
nicht
zum
mal genau,
Thema.
was das für eine Art von Bier ist. Also.
Helles.
Ja, ich würde sagen, ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich ein helles. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Achso, und ich muss meine Gesangseinlage noch ein bisschen verteidigen, dass die so ein bisschen noch nicht nach Coca-Cola geklungen hat, sondern ein bisschen mehr nach River-Cola. Ich hatte ja gestern einen Zahneingriff. Ich bin ja schwer lidiert. Ja, meine Wurzelspitzenresektion, mein Freund. Ja, also.
Das ist ja widerlich. Aber von widerlich kann ich auch ein Liedchen singen, denn ich war zuletzt krank. Und zwar, es war halt diesmal so, dass ich eigentlich fast den ganzen Tag geschlafen habe. Aber
Heute?
normalerweise, wenn man heute?
Heute den ganzen Tag schlafen oder letzte Woche jeden
Nein, als
Tag?
ich krank war, genau, als ich
Ah.
krank war, habe ich sehr, sehr viel geschlafen. Aber das war diesmal auch wirklich eine Ausnahmefall. Also normalerweise ist es ja tatsächlich eher so, wenn man krank ist, guckt man sich dann doch mal den einen oder anderen Film an oder auch mal eine Serie. Und da ist mir nämlich tatsächlich wieder eingefallen, das wollte ich gerne in diese Folge hier einbringen. Früher, als ich noch jünger war, da habe ich immer, gerade wenn ich krank war, super gerne hier Carlitos Way geguckt von Brian De Palma. Also den alten mit Al Pacino, nicht den mit Puff Daddy, der dann irgendwie auch noch mal kam irgendwann.
Es gibt einen Puff Daddy Carlitos Way.
Ja, irgendwie, der spielt da irgendwie der Vorgeschichte oder sowas. Und da ist auf jeden Fall auch Puff Daddy dabei. Aber der kam Jahre später. Also, aber ich meine natürlich den alten von Brian De Palma.
Wo ist denn bei Carlitos Way ein Schwarzer?
Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, wer dann in diesem Prequel dann Carlito spielt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich wollte dich das nämlich fragen, ob du so einen Film hast oder hattest oder jetzt wieder hast, den du dir gerne reinfährst, wenn du vielleicht krank bist.
Ich bin eigentlich nie krank, deswegen ist es komisch. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir in weiser Voraussicht, habe ich mir ein PlayStation-Spiel besorgt nach langer Zeit und meine PlayStation immer wieder angeschmissen. Ja. Das sind diese unvorbereiteten Fragen, die du mir, Maria, reinwirfst.
Ja, so hast du immer was drauf, aus dem du rumdenken kannst.
Nee, ich gucke random dann mäßig irgendwas los. Ich habe aber immer die Antwort ein paar Folgen immer später da parat und du hast mir mal die Frage gestellt, was dein Lieblings, ich glaube, es war dann die Hier spricht mein Deutsch-Folge. Wolltest du mich fragen, was mein Lieblings-DDR-Film ist? Und jetzt habe ich die Antwort für dich. Und
Ich bin gespannt.
es ist kein deutscher Film, es ist ein amerikanischer Film. Er spielt größtenteils
Bridge of
auch.
Spies.
Nein. Älter. Es geht da auch um Coca-Cola.
Ah, wie heißt der denn nochmal? Den ganz alten, den schwarz-weißen. 1, 2, 3, ja, genau.
Genau. Das ist. Zählt das als DDR-Film? Eigentlich ja.
Auf jeden Fall.
Ja, für unsere Zuhörer, Benny hat schon gesagt, ein ganz, ganz alter. Ich bin eigentlich geschichtlich sehr begnadet, aber ich muss selber gestehen, ich vergesse immer, wann die Mauer aufgebaut wurde. Das ist eine Jahreszahl, die kann ich mir nie merken. Und zwar in diesem Jahr wurde aber der Film gedreht, spielt damit, also der Film wurde gedreht, da stand die Mauer noch nicht. Der Film hat sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht, über diese ganzen Sektorenprobleme, ne? Amerikanischer Sektor, sowjetischer Sektor und dort halt die Spielereien. Und dann am Ende der Dreharbeiten wurde wirklich die Mauer aufgebaut und deswegen kam der Film auch erst Jahre später raus. Aber sehr zu empfehlen. Also derjenige, der auf alte Filme steht, 1, 2, 3.
Den kann man sich heute noch gut angucken. Der ist zu Recht, ich weiß nicht, ob das, um das mit so einem schönen alten Wort passend zum Film, der ist recht schmissig aufgezogen. Weil es gibt ja gerade vor allen Dingen so Filme aus der Zeit, die teilweise wirklich sehr, sehr lange Einstellungen haben und aus heutiger Zeit vielleicht auch wegen heutiger Sehgewohnheiten nicht mehr ganz so gut zu gucken sind. Ich finde, den kann man sich tatsächlich noch ganz gut reinfahren.
Schmissig. Ich lerne hier immer neue Wörter bei dir kennen hier.
Nimm's wie eine Schulstunde.
Okay, also das macht es nicht wirklich gut oder angenehm oder sonst was.
Um es mal wieder etwas angenehmer zu machen, was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe mich über mich selbst erschrocken. Ich habe sehr viel gesehen sogar.
Oh, ey, ich auch, aber ich werde nur über eine Sache reden, aber ich habe auch super viel gesehen, aber du fängst an.
Ich schieße einfach mal drauf los. Ich habe beide Verhörfilme gesehen, die für dich zur Auswahl standen.
Okay, krass.
Ja, die gingen ja nicht lange. Ich habe auf Netflix den Film von Halle Berry gesehen.
Bruce, ja.
Ich habe die.
Warte, ganz kurz, dazu möchte ich kurz einhaken. Ich
Ah,
habe ihn noch
klar.
nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der Film eigentlich über den ganzen Film echt nicht gut sein soll, aber der Endkampf soll richtig geil sein. Das ist das, was ich gehört habe zu dem Film.
Also ich finde das verrückt, wie Halle Berry noch aussieht in ihrem Alter, muss ich mal ganz klar sagen. Die hat sich gut gehalten. Der Film ist nicht, ja, solide, gut. Nicht wirklich spannend, aber ja, hast recht, die Kampfszenen sind schon geil. Es gibt auch eine coole einen guten Underground-Kampf ziemlich am Anfang. Dann habe ich natürlich die Colin Kaepernick-Serie gesehen. Darum geht es, dass Colin Kaepernick, ich glaube, jedem. Ich hoffe, jedem ist ja bekannt, der Football-Quarterback,
Genau,
ehemaliger.
ehemaliger Quarterback, mittlerweile eher fast schon Menschenrechtler, der damals auf sich aufmerksam gemacht hat durch sein Kneeling, durch das Knien. Er war so mit der Erste.
Während der Hymne, das war der Typ, den Donald Trump unbedingt feuern wollte. Donald Trump war da immer, feuert ihn und hast ihn nicht gesehen, der ziemlich Amerika in der Hinsicht da gespalten hat.
Get that son of a bitch fired.
Naja, lassen wir Donald Trump hier mal. Und in dieser Serie geht es halt um seine Kindheit. Und um den alltäglichen Rassismus. Und ich fand es sehr spannend, ist ein wichtiges Thema. Ich fand die einzige Schwäche in der Serie ist, er war da ein bisschen zu perfekt als Teenager. Kein Teenager ist so perfekt wie er. Ich weiß nicht, hast du die Serie schon gesehen?
Nee, aber das ist, ja, das tatsächlich kann ich mir das ein bisschen vorstellen. Das sind immer dann diese Schwarz-Weiß-Malereien, wo das Weiße doch sehr weiß ist, vor allen Dingen, wenn es um den Hauptprotagonisten geht.
Ja, aber ich glaube, die Weißen waren schon. Es hat ja eine Südstaaten gespielt. Ich glaube, sie sind ja wirklich so weiß.
In dem Fall meine ich jetzt Weiß und Schwarz nicht an Hautfarbe, sondern in.
Ach so, entweder so oder so. Ah.
Genau, ich meine, dass er halt so wirklich der strahlende Mann ist, so gesehen. Das meine ich damit
Ja.
tatsächlich.
War halt ein bisschen schade. Und ich finde ein bisschen schade, ich dachte eigentlich, dass sie noch viel länger geht und ein bisschen mehr noch das Thema mit reinbringt oder seine Geschichte. Aber der bringt ein bisschen Allgemeinwissen auch ein bisschen rein. Also, du als aller Football-Fan kannst du noch mal gucken. Ich denke mal, du wirst ja noch mal
Ja.
gucken. Dauert auch nicht lange, sind glaube ich nur 6 Folgen oder so.
Ah, okay.
Dann habe ich den Gegenpart von deinem zuletzt gesehen, nämlich unzensiert. Bushidos Wahrheit oder Bushido,
Ah.
unzensierte Wahrheit, keine Ahnung.
Ey, komischerweise meine ganze Bubble, irgendwie so alle möglichen Leute, die ich kenne und denen ich ja folge und sowas, jeder hat die geguckt. Was ist an der so geil, dass man sich die angucken muss?
Na, du, das ist wieder so ein bisschen Gothic-mäßig, mal. Du siehst dann, was da ein bisschen abging da, ob das wirklich stimmt. Scheißegal, du willst halt so ein bisschen Trash haben. Also, mir hat es Spaß gemacht. Okay, ein paar Mal bin ich eingepennt, da hat Lea dann nochmal weitergeguckt nebenbei. Also, ich glaube, ein, zwei Folgen habe ich nicht mitbekommen. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Aber es macht Spaß. Es ist wie ein Spin-off von der Spiegel-TV-Reportage.
Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Erklärung.
Jetzt komme ich aber zu meinem wirklich zuletzt gesehen, weil den habe ich wirklich zuletzt gesehen. Nämlich Das Haus mit Tobias Moretti. Benjamin, sagt dir dieser Film was?
Nein, der Schauspieler natürlich, der Film allerdings nicht.
Ah, nämlich die Story ist sehr interessant, ist ein recht kurzer Film, läuft auf der Arte-Mediathek. Und zwar geht es darum, spielt in Deutschland in naher Zukunft. An der Regierung ist eine rechtspopulistische Partei. Er ist Journalist, hat einen sehr hetzerischen Artikel wohl gegen die Regierung geschrieben, hat einen Shitstorm losgelegt und wurde von seinem Arbeitgeber, also sprich der Zeitung, dem Verlag, freigestellt. Und jetzt fährt er mit seiner Frau in sein einsames Haus, in seinem hochmodernen Haus auf einer einsamen kleinen Mini-Insel. Und dieses Haus ist stylistisch top, also was weiß ich, aber auch übelst modern. Es ist alles elektrisch gesteuert, die Türen, das Bestellsystem, über den Kühlschrank, die Heizung, es ist alles elektrisch. Und dort sitzt halt auch ein Computer, der das Haus steuert.
Doch, ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört.
Also praktisch Hal von Space Odyssey in einem Haus drinne.
Ich habe schon mal irgendwo eine Sendung gesehen, wo sie den Film besprochen haben. Fällt mir gerade so auf, wie du es erzählst.
Der Unterschied ist, der Computer kann nicht reden. Er reagiert und agiert halt auf alles das, was sein Besitzer, also Tobias Moretti, macht und sagt und steuert. Und in diesem PC ist aber nicht seine Frau mit eingelinkt oder aufgeschrieben im System. Und deswegen ist dieses Haus ein bisschen gegen diese Frau. Wenn er mal beispielsweise einen Streit mit seiner Frau hat, reagiert das Haus dementsprechend. Du guckst schon so. Ja, und das führt halt zu auch ziemlich spannend. Es ist ein Mystery-Thriller. Mystery-Horror ist es nicht, aber es ist ein Thriller. Mystery-Thriller.
Ich muss sagen, das klingt gut. Den merke ich mir mal.
Der ist auch wirklich extrem gut. Also es geht noch weiter mit... Ach, das will ich alles nicht spoilern. Arte Mediathek.
Also ich habe zuletzt auch ein paar Sachen geguckt. Ich will auch noch mal ganz kurz zwei an... Also eigentlich zwei Filme, die es verdient haben, dass man sie länger bespricht, wären eigentlich Minari und The Father. Die fand ich beide... Also Minari fand ich gut und The Father ist... Also das ist dieses Jahr filmisch. Also ich sag's mal so, ich mache am Ende auch mal so ein bisschen am Ende des Jahres meine persönliche Top 10. Ich gehe davon aus, dass The Father den zweiten Platz sicher hat.
Ganz kurz... Ich war eben gerade noch, also bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, war ich noch kurz im Wohnzimmer, mit Lea kurz Amazon nochmal durchgeklickt und da ist dieser Film zum Ausleihen vorhanden und da habe ich noch gesagt, ach, lass den mal irgendwann mal ausleihen, ich glaube, der ist ganz gut und den wollte ich schon immer mal sehen.
Wir haben ihn geliehen, meine Frau und ich.
Krass, eben gerade wirklich vor 5 Minuten darüber gesprochen. Was ist denn Platz 1? Achso, ja klar.
Und aber ich möchte jetzt gerne auf was zu sprechen kommen, was ich auch noch zuletzt gesehen habe. Das war jetzt nicht das ganz zuletzt gesehen, aber ich hatte mir das tatsächlich so ein bisschen auch hingelegt. Genau, dass ich es gucken wollte und dann auch darüber reden wollte. Und zwar habe ich nämlich die, und wo du vorhin noch schön gesagt hast, bei der Bushido-Doku von wegen so schön kurz, paar Folgen. Diese Serie hat sogar nur 3 Folgen. Die sind allerdings länger als die meisten Filme, jeweils. Und genau, es geht halt um Get Back, die dreiteilige Beatles-Doku, die Ende November zu Disney Plus kam. Und ja, wie ich gerade angesprochen, irgendwie jede Folge geht irgendwie zwischen 2 Stunden 15 und 2 Stunden 30. Und es geht halt darum, um die Aufnahmen zum letzten Studioalbum der Beatles, das sie ja irgendwie in 3 Wochen geschrieben und aufgenommen haben. Und das, also das Let It Be, genau, Let It Be, das Album. Und dann halt ist in der Doku ja auch noch zu sehen, dass dieses legendäre letzte Konzert auf den Dächern in London. Das war ja der Abschluss der Aufnahmen. Und es ist ja tatsächlich die Hintergrundgeschichte dieser ganzen Doku, ist ja so ein bisschen wie bei Jordans Last Dance. Seit damals saßen die ja auf viel mehr Material, nur hat es niemand freigegeben. Jetzt hat Peter Jackson, halt der Regisseur der Herr der Ringe-Filme, die 60 Stunden Video und 150 Stunden Audioaufnahmen neu gesichtet. Und diese Doku erschaffen die irgendwie 8 Stunden lang ist und auf 3 Teile aufgesplittet ist. Und er hat dafür ja auch das Verfahren angewendet. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt oder ob du die gesehen hast, was er auch schon bei They Shall Not Grow Old verwendet hat. Das war ja so eine Doku mit Filmausnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, die dann koloriert wurden und aufgehübscht wurden, sodass sie aussahen, als wären die aus dem Jahr 1970 oder so.
Okay.
Und so ist es hier auch. Hier diese Szenen von den Beatles, die sind von 1970 und 1969 und die sehen aus, als wären sie von 2003, weil die so digital aufgewertet wurden. Das ist so krass.
Aber es geht nur um die Produktion des letzten Albums.
Genau, also, und ganz ehrlich, das werden wahrscheinlich viele auch langweilig finden, weil teilweise siehst du die auch echt eine halbe Stunde lang nur da sitzen und irgendwie ein bisschen rumjammen, ein bisschen was erzählen, Text ausprobieren, Sounds ausprobieren. Das ist wahrscheinlich für viele jetzt auch nicht so krass interessant. Ich fand das, als auch der früher auch selber ein bisschen Musik gemacht hat, fand ich das super interessant tatsächlich, diesen ganzen Entstehungsprozess des Albums zu sehen.
Aber kann man da auch als nicht mit musikalischem Hintergrund und auch nicht?
Es ist trotzdem super interessant, weil plötzlich, weißt du, dann sitzen sie da. Und Paul McCartney fängt einfach an, irgendwas zu spielen mit George Harrison und singt dann einen Text drauf und plötzlich erkennst du, hey, das ist Get Back, den Song kennt man, weißt du, selbst wenn man jetzt kein großer Beatles-Fan ist oder so. Oder plötzlich erklimpert da so die Melodie von Let It Be einfach so vor sich hin, weil er das ja irgendwie in dem Moment schreibt. Und das ist so krass nebenbei, das ist eigentlich so ein bisschen das Krasse daran eigentlich.
Aber wer hat denn den ganzen Scheiß überhaupt aufgenommen damals?
Das ist nämlich die Geschichte. Damals kam nämlich schon eine Doku über diese Aufnahmen raus. Die hieß Let It Be. Und die hat sich aber damals so krass nur auf die Fäden beschränkt, so was ja dann auch die Auflösungsphase ist und sowas.
Joko sei Dank.
Mhm. Ja, dazu kann ich auch gleich nochmal was. Nämlich, ey, Joko, ohne Scheiß, es ist so strange in dieser Doku. Ey, die sitzen da im Kreis, spielen ihre Lieder und mittendrin, mitten zwischen diesen 4, sitzt als 5. Beatle einfach Joko Ono, sitzt da, liest einfach irgendwas, aber sie sitzt immer im Kreis, sie ist immer dabei. Es gibt keinen Moment, wenn John da ist, ist Yoko da. Es gibt keinen Moment, wenn John da ist, wo nicht Yoko direkt an seinem Arsch schnuppert. Es ist unfassbar. Und darauf wird gar nicht eingegangen in dieser Doku, aber ich fand es einfach als Zuschauer, fand ich das irgendwie unangenehm.
Kannst du mir vielleicht dann nochmal dann, oder vielleicht hast du es ja sogar vor, die Szene nochmal erinnern, die bei den Simpsons dann nochmal parodiert wurde? Mit Number 8?
Number 8. Genau, das ist ja die mit, wo Barney so gesehen ein bisschen der John Lennon ist und dann seine Yoko Ono hat. Und hier in dieser Doku, und ich gehe mal einfach davon aus, dass dieses Material vorher bekannt war durch diesen Let It Be Film, ja. Weil dann kommt Paul Sellers nämlich und macht da, dann sagt nämlich, dass John Lennon Peter Sellers, dass er da ist und dass er den jetzt Nummer 3 macht. Und dann macht Peter Sellers nur so, Number 3. Und dann sagt John Lennon weiter noch so, wenn wir Glück haben, macht er auch noch Number 5. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Simpsons-Anspielung genau auf diesen Moment dass diese Szene bei den Simpsons auf diesen Moment eine Anspielung war, was ich beim Gucken, das habe ich dann sofort an Dennis rübergeschickt, weil wir sind beide sehr alte Simpsons-Fans.
Das stimmt.
Und das fand ich dann super witzig.
Achso, also das ist ja so kein Song von Yoko Ono gewesen. Yoko.
Also ganz ehrlich, die hat ja so viel Avantgarde-Shit gemacht, ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwo ein Song von ihr gibt, der so ist. Es gibt ja teilweise auch so ein Spiel, also Szenen in dieser Doku jetzt hier, wo dann einfach nur plötzlich so Paul McCartney, John Lennon und Yoko Ono drin sitzen und dann spielen die das, oder die beiden spielen was, und Yoko Ono singt irgendwelchen, und schreit einfach nur ins Mikro, sie schreit einfach, sie macht Musik, und sie schon, und das ist dann Musik. Das ist Yoko Onos Style.
Ich kenne sie nicht, aber sie ist mir irgendwie unsympathisch.
Also ich finde, das wird in der Doku nicht besser.
Ja, läuft aber auf Disney Plus, ne?
Genau.
Ja gut, dann werde ich wohl nicht in die Überlegung kommen müssen, ob ich das mir jetzt anschaue oder nicht.
So, und noch was anderes, was ich dann ja gucken musste, das war nämlich der Film, den ich aufbekommen habe, weil ich das letzte Verhör verloren habe.
Mal wieder.
Und das war Eat. Und ja, wo fange ich da an? Da hatte ich mal einen richtigen Trash-Film aufbekommen. Weißt du, manche verstehen ja das mit dem Verhörfilm immer so etwas anders als wir. Die denken, das sei eine Bestrafung für den anderen. Dabei geht es ja eigentlich nur darum, dem anderen Filme näher zu bringen, die er nicht kennt und er sich vielleicht nicht anschauen würde, damit man darüber reden kann.
Weil wir Freunde sind, Benjamin. Wir sind Freunde.
Aber ich bin ganz ehrlich,
Böses.
Der hier kam mir für eine Bestrafung vor. Aber sowas von.
Okay, warum, erzähl mal, warum war der
denn? Wie du schön zu Hause sitzt, dir an dein Bierchen kicherst, dass ich mir gerade diesen Schrott reinziehe, während du dir, was weiß ich jetzt, wie hieß der mit Moretti, das Haus reinziehst?
Ich habe mir vorhin noch einen Satz aufgeschrieben, wo das Haus ein Bewusstsein entwickelt, aber im Sinne seines Besitzers von Tobias Moretti. Das habe ich wirklich
schon mal gesagt. Ich hab ja nichts gegen günstige Filme, wenn sie gut gemacht sind. Ich mag sogar teilweise echt so Indie-Filme, Trash-Filme. Ich kann meistens oft was abgewinnen. Der sieht krass billig aus. Ja, okay, geschenkt. Und ja, ich verstehe schon, dass der einen Subtext hat, in dem es so ein bisschen um die Behandlung junger Frauen in Hollywood geht und auch um Essstörungen, die diese jungen Schauspielerinnen oft haben. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, oder das ist mir nämlich positiv aufgefallen bei dem Film, dass dieser eigentlich ausschließlich mit Schauspielern besetzt ist, wo ich jetzt persönlich vielleicht so sagen würde, die sind vielleicht optisch nicht die Vorzeige-Hollywood-Schauspieler. Ich glaube, das kann man echt so über den ganzen Cast sagen bei dem Film.
Wirken schon ein bisschen trashig da, ne?
Genau, das sind jetzt alles so nicht die Schönlinge, egal ob männlich oder weiblich. Und die haben auch alle einen sehr krass eigenen Look, wo man jetzt sagen muss, ich glaube so, gerade optisch haben die es wahrscheinlich gar nicht so leicht in Hollywood.
Ja, ich finde das auch so lustig. Also, die Kamera und sonst was, der Film wirkt ja so ein bisschen billig da, ne? Und ich habe den mit Lea angefangen zu gucken und sie meint so von wegen so, sag mal, wie hat sie es gesagt? Ach, krieg ich nicht mehr hin. Irgendwie was mit Porno-mäßig, also das ist irgendwie wie ein schlichter Porno wirkt, ey.
Ja, ein bisschen den Look hat, aber er hat vor allem die Beleuchtung. Ich finde, der Film hat so ein bisschen die Beleuchtung von einem schlechten Porno. Das passt wirklich.
Ja, vor allen Dingen fängt er an mit einem Dialog, also mit einer Handlung. Also jeder Porno mit einer Handlung ist schlecht, also passt es schon wie ein schlechter Porno. So war das ungefähr, genau. Aber wir müssen, glaube ich, noch sagen, was es da eigentlich geht in diesem tollen Film.
Ja, das wollte ich mich. Also ich will das mal ganz kurz nochmal, ich komme gleich auf die Story, weil der Film lebt eindeutig, und das muss man ihm geben, den hat er auf jeden Fall, er lebt von seinem Ekelfaktor. Dieser Film ist teilweise sau eklig. Das fand ich teilweise äußerst unangenehm. Also dafür bin ich dann vielleicht etwas zu zart beseitigt. Ja. Also ich meine, das war jetzt nicht so gorig wie bei einem Horrorfilm, weißt du, nicht so abstrakt. Das tat einfach wirklich beim Zugucken weh.
Ja, wo sie immer an diesem Finger da rumgepult hat, wo sie jedes Mal nichts zu essen hatte und dann immer so.
War vielleicht auch schlecht, dass ich den an den letzten Tagen meiner Krankheit geschaut hatte und mein Magen ohnehin noch etwas flau war. Aber der hat mir hart auf den Magen geschlagen, dieser Film. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zur Story, also wirklich nur ganz kurz. Erfolglose Schauspielerin in Los Angeles, kriegt nichts auf die Reihe und fängt an sich herumzuknabbern. Erst Fingernägel, dann aber mehr. Punkt. Ich glaube, dabei kann man es belassen.
Genau.
Eieieiei, mehr kann ich dazu auch kaum sagen. Also der Film hat mich teilweise echt fertig gemacht.
Aber falls wir euer Interesse geweckt haben, der Film läuft auf Amazon, war das, glaube ich, ja, auf Amazon. Dauert nicht lange und wer nicht so zart beseitigt ist wie mein guter alter Freund Ben, kann sich ihn mal reinziehen.
Aber ein super filmisches Highlight werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen, aber ihr bekommt auf jeden Fall mal was anderes. Das bekommt ihr auf jeden Fall.
Danach könnt ihr dann auf Arte schalten und das Haus gucken, dann fühlt euch wieder wohler. Der will euch nur ein Haus umbringen oder sowas.
Das erinnert mich schon die ganze Zeit, das habe ich voll schon daran erinnert. Kennst du noch in der ersten Staffel Future Man? Die Folge, wo sie in die Zukunft reisen, in James Camerons Haus.
Ja. Ach so, mit den Tür auf. Ja, es ist sogar noch ein bisschen moderner als eins, glaube ich. um die Stimmung so ein bisschen aufzuheitern, jetzt wo du jetzt so ein bisschen gedrückt bist von Eat, ist, sage ich mal, eine Frage an dich. Ist mir irgendwann mal eingefallen, irgendwie mal, weil wir uns nie darüber unterhalten haben. Kennst du einen Filmwitz?
Einen Filmwitz?
Einen Filmwitz, genau.
Also einen Film, wo man auf Filme Bezug nimmt, oder?
Ja, also irgendwas, also, was mit der Thematik Film zu tun hat. Sag ich mal, ob es einen Film parodiert oder einen Witz, der speziell in einem Film vorherkam, wo man, sagte mal, so eine Verbindung hat.
Nee. Ich glaube, jetzt aus dem Stand fällt mir nichts ein.
Ja, ist scheiße, ne?
Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, wenn ich dir mal einfach irgendwelche Fragen stelle.
Ja, aber ich kenne auch keinen. Wobei, ich bin auch kein Witzeerzähler. Das ist auch eine
Witze wieder. Ich meine, ganz ehrlich, wer erzählt? Klar, als Kind macht man das, aber ab irgendeinem Alter macht man das doch einfach auch nicht mehr, sich einfach irgendwelche Witze erzählen, oder?
Ja. Flips Atmussen ist auch tot, glaube ich, ne? Lebt Flips Atmussen noch?
Nee, Flips Atmussen ist gestorben. Aber gar nicht so lange her, glaube ich.
Zwei Jahre.
Ich glaube sogar nicht mal so lange, um ehrlich zu sein.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die wollte ich eigentlich letztes schon stellen, wo wir das Thema Nebendarstellerin hatten. Aber du guckst halt, hat ein bisschen Bezug auf die Beatles-Geschichte, weil es ein Making-of ist.
Okay.
Du guckst ja auch andere Making-of-Geschichten, ne?
Gerne, ja, ich finde sowas interessant.
Oder hier diese Netflix-Serie, das war unsere
genau.
Kinderjahre, Filme,
die uns prägten. Waren unsere Kinojahre, genau, das The Movies That Made Us.
Da kommt ja manchmal drin vor, dass für eine Rolle ganz anderer Schauspieler vorher gesehen war. Das ist ja ganz oft. Und dann denkt man sich immer so von wegen, ach Gott, das hätte ja niemals gepasst. Der in dem Teil oder der Arnold Schwarzenegger statt Sylvester Stallone und umgekehrt. Aber hast du einen Film, wo du es gerne mal gesehen hättest, wo du gesagt hättest, okay, vielleicht wäre der Schauspieler oder die Schauspielerin besser gewesen als derjenige, derjenige, diejenige, die es wirklich geworden ist?
Also sag mal so, ich finde irgendwie, dass man das, ob das besser gewesen wäre, das kann man einfach immer nicht einschätzen, bin ich der Meinung, weil man hat es ja nicht gesehen. Vielleicht, ich meine, es gibt ja immer wieder Schauspieler, die einen überraschen und dann Rollen gut sind, wo man es ihnen vorher gar nicht zugetraut hätte.
Was hättest du gerne gesehen als
Aber ich hätte, glaube ich, ganz gerne den Originalwunsch Indiana Jones hätte ich schon gern gesehen.
Es ist ja Harrison Ford geworden. Wer war denn da drinne?
Und Tom Selleck war eigentlich die erste Wahl.
Das wäre heiß gewesen, Alter.
Mit seinem schönen Magnum-Schnauzer.
Und mit seinem Hemd oder so. Und dann auch immer schön aus dem Off sprechen, immer mit seiner Stimme. Ja, da habe
dann
ich.
hätte er nämlich beide Vorbilder gebracht für Chip und Chap. So hat er nur das Vorbild für Chap gebracht, aber hätte er Indiana Jones auch noch gespielt, hätte er auch noch das Vorbild für Chip gebracht.
Alter, wo kommt der denn her? Respekt. Ja, aber stimmt, Chip, Chip und Chap. Chap mit seinem Hawaii-Hemd und Chip mit der Lederjacke und
Mit
mit
der
dem
Flie.
Indiana Jones Hut.
Genau.
Sehr, sehr gut. Tom Selleck als Indiana Jones, das wäre heiß gewesen. Dann erst mal ein Stückchen.
Schlückchen von deinem Glühwein, womit die wir passend auch gleich zum Hauptthema umschwenken könnten, oder hast du noch was?
Wenn ich jetzt was vergessen habe, dann sehe ich das nächste Mal.
Okay, ich denke mal auch für unsere Zuschauer, ich glaube mal, das Thema muss man nicht ausführlich einleiten. Ich meine, wir reden halt über Weihnachtsfilme, ne? Also Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock und so. Und, ah nee, warte mal, eine Sache noch.
Was
Ich
ist?
möchte einmal kurz erwähnen, dass es mir in der Seele schmerzt, dass keiner von uns beiden, du oder ich, auch nur irgendeine Variante der besten Weihnachtsgeschichte überhaupt reingenommen haben. Nämlich, wir haben beide keine Version von Christmas Carol von Charles Dickens drin. Das macht mich traurig. Nicht die Geister, die ich rief, nicht Muppets Weihnachtsgeschichte, nicht Mickeys Weihnachtsgeschichte, nicht die mit Jim Carrey oder eine der unzähligen anderen. Wollte es nur mal erwähnen. Denn es bleibt die beste klassische Weihnachtsgeschichte. I said it.
Dass du sowieso was mit Weihnachten drauf hast, Alter. Für mich fast immer der Grinch von uns.
Also Weihnachtsfilme mochte ich tatsächlich immer ganz gerne. Ich war nie so der ganz große Weihnachtsfan. Das liegt aber auch größtenteils daran, dass ich ja generell einfach kein großer Freund von Familienfeiern und so bin. Und zu Weihnachten kommt da halt immer die Familie zusammen und sowas. Und das mochte ich immer nicht so gern. Deswegen war ich eigentlich immer so ein bisschen grinchig eingestellt.
Aber Glühwein hast du schon immer gerne getrunken? Ist auch überrascht, dass du Glühwein trinkst.
Glühwein mag ich. Ist nicht übermäßig. Ich bin dann immer irgendwann schwenke ich immer um. Aber so zwei, drei Tassen gehen auf jeden Fall.
Es gibt eine Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey?
Ja, das ist er auch so, also so Motion Capturing-mäßig, weißt du, das ist auch so CGI und er ist dann so Motion Capturing-mäßig, spielt er Ebenezer Scrooge.
So. Kenne ich nicht. Ich kenne halt nur irgend so einen Zeichentrick, irgend so einen ganz alten Film und halt natürlich die Geister, die ich rief.
Und das Muppets-Ding ist auch richtig gut.
Ich muss sagen, das Muppets-Ding habe ich nicht geguckt und das Disney-Ding
Ah, schade.
boykottiere ich.
Ja, also das Muppets-Ding finde ich auch wirklich gut mit Michael Caine als Ebenezer Scrooge.
Wie findest du die Geister, die ich rief? Ich finde
Ich mag den.
teilweise sehr, 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 sehr anstrengend.
Ich finde teilweise, ich weiß, dass ich ihn die ersten Male als Kind gesehen habe. Und ich weiß immer, dass ich diese Szene da in der Kanalisation oder so, wo er da dann den toten Obdachlosen findet mit seinen roten Handschuhen. Ich dachte mal, das wären seine Hände, oder sind das seine Hände? Ich weiß nicht.
Weiß
Das
ich
fand
nicht.
ich immer hart verstörend als Kind.
Ich finde den Geist der Zukunft immer sehr.
Ja, der ist ja immer verstörend.
Ah, nee, Quatsch, was? Nee, diese Fee mit der hohen Stimme. Quatsch, das war ja dann
Ja.
der Gegenwart?
Nee, war sie Vergangenheit?
Nee,
Nee, sie war Gegenwart. Sie war Gegenwart. Sie war Gegenwart. Ja, doch, Gegenwart.
Vergangenheit war der Taxifahrer, ne?
Genau. Geist der diesjährigen Weihnacht war. Genau, in Vergangenheit war Taxifahrer,
Boah,
genau.
diese hohe Quietschestimme da, ey.
Willst du mal zu deinem ersten Film zum Thema kommen, oder?
Ja, ich leg mal los. Ich weiß nicht, wie ich die Reihenfolge machen sollte.
Mach sie einfach irgendwie.
Ich mach's einfach irgendwie. Ich lege los mit Bad Santa von 2003 mit Billy Bob Thornton. Und für unsere Gossip unter uns, Billy Bob Thornton war damals mit Angelina Jolie verheiratet. Heide Witzke, also Billy Bob
Das war auch ein
Thornton,
komisches Pärchen.
es war ein extrem komisches Pärchen. Ich habe noch diese eine Szene im Kopf, wo sie aus der Limo da steigen und meinten so, ah, wir hatten gerade Sex, wir auf dem Weg hierhin. Angelina Jolie, damals glaube ich, Sexiest Woman Alive. Ich glaube noch für die nächsten 10 Jahre, glaube ich.
Ja, Anfang der 2000er, Ende der 90er, das war ja gerade so der Beginn von ihrer großen Phase.
Und Billy Bob Thornton, der etwas runtergerockte, knochige...
Und der auch schon immer runtergerockt und knochig aussah.
Also der passt dann auch wunderbar dann in die Rolle von Bad Santa, weil in Bad Santa spielt er halt einen alkoholkranken Kaufhaus-Weihnachtsmann. Und zwar geht es darum, er und sein Kompagnon, Tony Cox ist, glaube ich, dieser kleine, abgebrochene, Entschuldigung, der kleinbüchsige Schwarze. Eieiei, Shitstorm. Und die beiden sind halt jedes Jahr in einem Kaufhaus tätig, er als Weihnachtsmann, der die kleinen Kids da eigentlich eine Freude bringen soll, eigentlich, und sein Kumpel als Weihnachtself daneben. Und zwar ist der Sinn darin, dass sie dann immer zum Monatsende, wenn die Kassen prall gefüllt sind von den Geschäften, die ganzen Safes voll sind, die halt im Kaufhaus nach Ladenschluss drin bleiben und die ganzen Geschäfte da ausräumen und halt einmal im Jahr dick Kohle machen. Und klappt auch in diesem Jahr, also in diesem Jahr, wo der Film da anfing. Und am Ende sagt er dann auch von wegen zu seinem Kumpel, von wegen, ey, das war der letzte Coup, ich höre jetzt auf, ich höre auf zu saufen, ich mache eine Bar auf den Bahamas. Und sein Kumpel so, ach, leck mich doch, ey. Spätestens November rufst du mich wieder an und willst einen Job wieder haben. Nein, nein, dieses Jahr, ich werde trocken und ich leg los. Und dann sieht man noch einen Schnitt, das sieht man in der Karibik, wie er dann an so einer richtig schönen, romantischen, urlaubsmäßigen Bar da den Caipirinha, die ganzen Cocktails da zusammenbereitet.
Mixed,
genau. Ich trinke nur, ich mache diese Dinger nie selbst. Und man denkt sich so, hä, hat er es wirklich geschafft? Und natürlich hat er es nicht geschafft, weil in dem Moment kommt halt der Besitzer von an, schreit ihn an, ey, du besoffenes Arschloch, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst nicht hinter meiner Bar stehen. Und der Typ sieht ihn nur, nimmt sein Getränk und flüchtet und er ist immer noch der Alte. So ist es dann auch, dass sie sich wieder zusammentun, in einem Kaufhaus wieder tätig sind, er als Weihnachtsmann, er als der andere, sein Kumpel als Weihnachtself. Und er halt, also man weiß gar nicht, warum er nicht gleich am ersten Tag gefeuert wird, weil er so drüber ist, jeden Tag besoffen ankommt, die Kinder da beleidigt, ab und zu beleidigen die Kinder ihn auch zurück. Also es ist wirklich auch ein derber Humor, der sich den ganzen Film über durchzieht, was ich, dadurch ist auch ein bisschen auch mein Lieblingsweihnachtsfilm, weil der Humor ist echt klasse. Ich dachte, der Film ist sehr schlecht gealtert, das habe ich mir aufgrund dieser Folge mal ein paar Trailer und Ausschnitte wieder reingezogen und musste wieder lachen, auch über die ganzen alten Witze, die schon knapp 20 Jahre alt sind. Na, jedenfalls, eines Tages kommt auch ein dicklicher, kleiner, blonder, lockiger, mondgesichtiger Junge auf ihn zu und er glaubt halt wirklich, dass er der Weihnachtsmann ist. Er weicht ihn von nun an nicht mehr von der Stelle. Wenn er Feierabend hat und im Auto steht, dann steht er halt dann auch da und Weihnachtsmann hier, Weihnachtsmann da und er ist halt total abgenervt von dem Jungen. Und irgendwie kriegt er dann aber auch heraus, dass der kleine Junge alleine mit seiner alten Oma in so einem riesen Haus wohnt. Und deswegen sagt er sich, okay, alles klar, mein kleiner Junge, ich bring dich nach Hause. Und dann fahren die halt nach Hause und hier wohnst du? Ja, hier wohne ich, Weihnachtsmann. Und in dem Moment zieht er sich schon eine Skimaske an und er will halt das Haus halt überfallen. Und dann ist er diesem Haus angekommen und dann fragt er, sieht er die Bruder und fragt er so, ey, Kleiner, wie lange sind deine Eltern weg? Ja, Weihnachtsmann, für die nächsten 2 Monate. Und dann zeckt er sich halt in dieses Haus ein und lebt in diesem Haus dann noch mit drinne. Er lernt dann auch später dann noch so eine Bardame kennen, blablabla. Die Story ist dann nicht mehr so wichtig. Das Wichtigste in diesem Film ist halt dieser derbe, obszöne Humor. Und der kleine Junge, ich weiß nicht, ich habe noch ein Making-of sogar von diesem Film gesehen, da hat der Regisseur noch ein Bild von diesem Jungen gesehen und hat gesagt, wenn der Junge stehen und einigermaßen sprechen kann, dann holt diesen Jungen ran in diesen Film. Ich brauche diesen Jungen, weil dieser Junge extrem mit seinem Faustbäckchen, seinem mondrunden Gesicht und seinen unglaublichen Lockenhaaren. Aber er hat, ja, so viel so Bad Santa. Billy Bob Thornton vom Feinsten. Wirklich dieser Humor, wenn du denkst, okay, der ist, es geht nicht mehr drüber, es geht noch mal drüber.
Tatsächlich habe ich den habe ich nur einmal gesehen und ich habe den ein bisschen so abgespeichert, so wie heranwachsende Männer feiern den so ein bisschen, weil der halt so Alki-Humor und so ein bisschen drüber ist und so. So habe ich den ein bisschen abgespeichert, leider. Ich habe den jetzt nicht mehr ganz so gut vor Augen.
Ich habe den Film damals von meiner Schwester da bekommen. Sie hat ihn so gefeiert, ja. Und meine Schwester ist jetzt kein heranwachsender Mann gewesen. Ist doch immer noch eine Frau.
So, ich wollte mal gucken. Also den Film, den ich eigentlich als erstes nehmen wollte. Weißt du was? Ich glaube, den nehme ich jetzt mal noch nicht als erstes. Weil das würde, glaube ich, unsere ganze Weihnachtsfolge so eine Ecke... Den nehme ich mal später. Ich nehme jetzt mal so einen richtigen Weihnachtsfilm einfach als erstes.
Dann nimmst du Klaus.
Genau. Ich würde als erstes mal mit einem etwas neueren Film reinstarten. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich eher selten. Es kommt zwar jedes Jahr wieder aufs neue Weihnachtsfilme heraus, aber dass die auch noch wirklich so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis bleiben, ist ja dann doch eher ein bisschen selten. Und ich bin der Meinung, dass dieser hier auf jeden Fall bleiben wird. Genau, es geht halt um Klaus. Ich weiß noch, witzigerweise, ich weiß noch, wie ich am Ende des Jahres 2019 habe ich diesen Film, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich mache am Ende des Jahres auch gerne mal meine Top-10-Listen, habe ich damals diesen Film auf Platz 3 in meiner Jahresfilmcharts gepackt und meinte dann noch so, wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass ich einen spanischen Animationsfilm, der in Deutschland auf Netflix rauskommt und sich um Weihnachten dreht, auf meinen Top-3-Film packe. Also das hätte man ja vorher wahrscheinlich echt nicht gedacht, einfach so.
Ist der spanisch, ja?
Der ist in Spanien genau produziert. Ja. Das war englischsprachig, aber es kommt aus Spanien.
Ich hätte den Film auch wirklich auch auf meine Liste geschrieben.
Ja, was auch wirklich ist. Also, es ist ein sehr gut aussehender Animationsfilm. Ein bisschen, ich finde es ja immer ganz witzig, man kann es ja mal so ein bisschen sagen, so Origin Story zu Weihnachtsbräuchen. Also, jetzt nicht so auf religiöse Bräuche bezogen, aber so auf so übliche Weihnachtsbräuche. So ein bisschen so eine Origin Story, einfach so, die natürlich nicht echt ist, aber die ein bisschen so hingeschustert wurde. Ich kann ja mal ganz kurz zur Story kommen. Und zwar geht es letztlich darum, dass Jesper ist so ein verzogener Typ, dessen Vater hat halt so ein riesiges Postimperium. Aber weil Jesper halt überhaupt nichts macht und so ein richtiger Taugenichts ist, wird er halt von seinem Vater nach Zwietrachting geschickt, sehr hoch oben im Norden. Dort soll er als Postbote arbeiten und wenn er so und so viel Post verteilt, ich habe jetzt die genauen Zahlen vergessen, darf er zurück. Und wie es der Name halt auch schon sagt, herrscht da halt viel Zwietracht. Und die sind da halt alle verfeindet und Post gibt's da schon gar nicht. Naja, und eher zufällig stolpert er dann über einen Spielzeugmacher namens Klaus. Und dieser wiederum über eine Zeichnung von einem Kind von Spielzeug. Und daraus ergibt sich über ein paar Geschichtspunkte, dass dieser Klaus, der übrigens weißes Haar, einen weißen Vollbart hat, sehr groß und breit ist, Augenzwinker, zusammen mit Jesper nachts im Schlitten herumfährt und Kindern Spielzeug bringt. Und das ist... Ja, wie gesagt, das ist halt was ein herrlicher Blick auf Weihnachtsbräuche. Es ist ein sehr herzlicher Film und der ist bei mir damals, ich fand den im Jahr 2019, fand ich den richtig gut, den Film. Ganz herzliches Ding.
Ich finde es auch so toll gemacht. Also mir wurde der Film auf YouTube nicht aufmerksam geworden und da habe ich nur noch zu Weihnachten dann mit Lea zusammen gesehen und okay, da ist man schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung, aber der Film, der bringt es wirklich, in dieser Folge benutze ich dieses Wort, süß. Auch ja? Tolle, wahnsinnig tolle Idee noch gebracht. Beispielsweise genau. Gibt es ja eine Szene durch irgendeine Explosion oder durch, ich glaube, das ist einfach nur ein Fahrunfall, dass dieser Schlitten in die Luft fliegt. Und gerade in dem Moment guckt halt ein Kind aus dem Fenster und sieht halt nur just diese Stelle, wie dieser Schlitten halt in der Luft ist. Und mit diesen Kinderaugen, wow. Und erzählt dann am nächsten Tag in der Schule oder auf den Straßen, ja, das Ding kann fliegen. Ja, das Ding war halt kurz in der Luft. Wie du schon sagst, eine schöne Idee, viele Ideen gehabt, also mehrere Ideen.
Ja, das ist doch auch diese Szene, wo sie dieses riesen Fischskelett haben, was sie dann schmücken, was dann so aussieht wie ein Weihnachtsbaum, so aus heutiger Sicht. Das ist
natürlich.
Das ist witzig. Und witzige Anekdote, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich habe das tatsächlich manchmal. Manchmal, einfach weil ich so Lust drauf habe, schaue ich mir gerne Trailer so bei YouTube an von Filmen, die ich mag. Also die ich eigentlich kenne, aber weiß nicht, Filme, die ich mag.
Ja, mach ich auch.
Weil es mir einfach gefällt. Es bringt mir gute Laune. Was bringt mir ein Lächeln ins Gesicht?
Ja. Kann ich dir vollkommen zustimmen.
Und das habe ich tatsächlich bei Klaus. Ich kann mir diesen Trailer auch ganz gerne angucken. Und da muss ich sogar sagen, und das, obwohl ich den Song High Hopes echt überhaupt nicht mag. Ich finde, das ist ein schrecklicher Song. Also dieser Song ist aus dem Trailer so richtig präsent. Aber in dem Trailer finde ich den okay. Im Trailer kann ich den hören, den Song. Aber nur im Trailer, sonst kann ich den Song nicht hören. Aber den Trailer gucke ich mir super gerne an.
Das Lied sagt mir gerade gar nichts. Willst du es mal ein bisschen...
Ja, hier von Panic at the Disco. Gotta have high hopes. Ich kann es nicht.
Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Hattest du auch eine Zahn-OP, ne?
Ja, sowieso, immer.
Immer zu einer Zahn-OP.
Jede Woche, es nervt.
Wir können ja, alle zwei Wochen, wir können ja den, ein Film für das Weihnachts-Special-Prädikat für diesen Film geben. Für Klaus.
Mhm. Denkst du dir jetzt für jede Folge neue Prädikate aus?
Vielleicht. Zu 50% gehört das Imperium mir.
Das ist wahr.
Wir haben 50-50 gemacht.
Aber das Imperium könnte noch ein bisschen wachsen.
Wir haben eine Instagram-Seite übrigens. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Ich höre erst auf.
Nein, du hörst nie auf.
Ich höre nie auf, aber mein erster Schritt ist, dass ich mehr Abonnenten auf dieser Seite haben will, wie meinen echten Account. Und der hat echt nicht viele, weil ich bin anscheinend ein langweiliger Typ auf Instagram. Nein, da habe ich auch nichts. Ne? Muss man überlegen. Auf meinem richtigen Instagram-Account, wo ich nichts mache, habe ich mehr Abonnenten als auf unseren Filmfeddes-Account, wo ich mir echt Mühe gebe. Wobei, vielleicht bringst du ja auch die Stories raus.
Vielleicht. Wobei, aber ich glaube, wir haben das ja schon mal hier gesagt, dass du dich größtenteils um den Instagram-Account kümmerst. Ich glaube, das ist jetzt keine Neuigkeit.
Und du um den Schnitt, mein kleines Schnittmonsterchen. Hm. Dann komme ich auch zu meinem nächsten Film, und zwar auch eine Netflix-Produktion. Zeit der Geheimnisse.
Ja, da bin ich ja gespannt. Also darüber, natürlich, als du es reingeschrieben hast in Doc, habe ich es gelesen, habe es mal kurz gegoogelt, aber das sagt mir gar nichts. Jetzt höre ich zu.
Ist eine Miniserie, bestehend aus 3 Folgen. Bei dieser Geschichte wird so, spielt zur Weihnachtszeit und ist im Großen und Ganzen eine Weihnachtsgeschichte, na, Weihnachts-Homecoming-Geschichte, worum es im wesentlichen Kern geht, um 4 Frauen, die beinhaltet, die Oma, gespielt von Corinna Herford, die Mutter, gespielt von Christiana Harfuch. Paul. Hä? Herford.
Ich hab, Harfuch.
Harfuch. Herford ist genau. Die Kleine, die bei.
Genau, Caroline Herford.
Nee, Harfuch, genau. die. Der Drache, die ältere ja. Frau. Und noch von Christiana Paul die 2 Töchter. Und zwar ist das alles so ein bisschen ein Familiendrama, wo es über die 3 Jahrzehnte, über die 3 Jahreszeiten, die gezeigt werden, 1989 ist eine Zeitebene, 2004 ist eine Zeitebene und 2019 ist eine Zeitebene. Die werden nicht chronologisch gezeigt, sondern die werden pro Folge immer unchronologisch immer mal wieder reingeschnitten, um die ganze Geschichte dieser Familie zu erzählen und am Ende auch das große Geheimnis, was da auch im roten Faden hinterher herläuft. Was diesen Film ganz süß macht, ist, sind halt auch die kleinen Geschichten, die nebenbei herlaufen mit den vielen, vielen Nebencharakteren, die dann noch kleine Geschichten oder größere Geschichten erzählen. Und natürlich halt um die einzelnen Beziehungsprobleme beziehungsweise auch Verbindungen zwischen diesen 4 Frauen. Ich habe den 2019 gesehen. Wir haben den bis jetzt jedes Jahr geguckt. Ist kein Meisterwerk, aber ist eigentlich ganz schön mit anzusehen.
Das sind ja 3 Folgen, ne?
Es sind 3 Folgen, genau.
Wie lang sind die? Sind die Filmlänge oder?
Nein. Ist eigentlich recht kurz. Ich dachte, da kommt jetzt ein richtiger Epos vor mir, dauern leider nur 35 bis eine Dreiviertelstunde ist die längste Folge.
Also im Endeffekt kann man sagen, es ist letztlich eine Filmlänge, die vielleicht ein längerer Film.
Genau. Eigentlich ist es nur ein Film, der da gezeigt wird. Finde ich ein bisschen schade, die hätten sie die Geschichten noch vielleicht ein bisschen ausschmücken können, auch das Geheimnis hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Zuspruch haben können. Aber trotzdem schaffen sie es halt, man muss verstehen, es sind ja nicht nur 4 Charakteren, die einmal erzählt werden und deren Geschichte erzählt werden, sondern über jede Zeitebene wird diese Geschichte oder deren Leben auch nochmal kurz herausgeschmückt. Und daher muss ich sagen, das hat der Film geschafft. Der Film hat nicht wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Da wurde er ein bisschen mehr zerrissen bei den Kritiken, habe ich so gelesen. Deswegen ist er auch nicht so allgemein bekannt. Finde ich ein wenig zu Unrecht. Kann aber auch sein, wenn wir jetzt ein bisschen ins Klischeehafte denken, ist vielleicht mehr Frauenfilm als allgemeiner Film. Aber so denken wir als Filmfellas nicht.
Also ich muss ja auch sagen, ich habe von dem tatsächlich vorher auch einfach noch nie was gehört. Also als bis du es ins unser Doc geschrieben hast, habe ich den Namen noch nie gelesen. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen.
Aber ich kann den Film jetzt auch jetzt nicht im Herbst gucken oder im Frühling oder noch gar im Sommer. Den muss ich wirklich gucken, wenn der Weihnachtsbaum steht und es Plätzchen auf dem Tisch stehen. Weil es ist für mich ein Weihnachtsfilm.
Mhm.
So ein bisschen um diese Romantik und dieses Heimliche darzustellen, weißt du?
Ich meine, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, die uns zuhören, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich dann wirklich nochmal was für viele neu ist, was die sich ja vielleicht mal angucken könnten, ob das was für sie wäre.
Alle fünf. Lea ist mit dabei, also die anderen vier. Nein. Wir haben natürlich schon dreistellige Zuhörerschaft.
Danke dafür. Wir sind für jeden
Danke,
Zuhörer dankbar.
ja. Empfiehlt uns weiter, bitte.
Aber wir machen trotzdem, also das dürft ihr uns, könnt ihr, oder solltet ihr uns bitte nicht übel nehmen, wenn wir uns mal ein bisschen darüber selbst über uns lustig machen, dass wir hier für eine kleine Gruppe aufnehmen. Wenn ihr zu dieser kleinen Gruppe gehört, wir danken euch sehr und habt Spaß mit unserem Content. Und da mache ich jetzt mit dem zweiten Film weiter, den ich eigentlich als ersten gedacht hatte, aber der dann thematisch zu eng an deinem ersten gewesen wäre.
Kevin allein zu Hause.
Nein. Ich möchte jetzt nämlich eine lang geführte Diskussion aufmachen.
Zwischen uns beiden oder im
Nein, nicht von
Allgemeinen?
uns tatsächlich, im Allgemeinen. Und zwar die bei diesem Film immer wieder aufkommt, nämlich ist Stirb langsam von John McTiernan von 1988 ein Weihnachtsfilm oder nicht?
Darüber wird diskutiert?
Es gibt ja immer viele Stimmen, die sagen, das ist kein Weihnachtsfilm und das möchte ich gerne mal testen. Ich denke, dafür sollte man klären, was ist ein Weihnachtsfilm? Spielt er an Weihnachten? Das tut Stirb langsam. Wird er an Weihnachten immer im TV gespielt? Das tut Stirb langsam. Und dann kommt halt die spaltende Frage. Welche Themen werden in diesem Film besprochen? Wenn man sagt, Terroristen besitzen ein Hochhausgebäude und halten sich zu deren Weihnachtsfeier eine Menge Geiseln, während ein Mann gegen sie kämpft und 10 kleine Jägermeister mit Maschinengewehren Explosionen spielt. Und wenn man sagt, das ist nicht Weihnachten, dann ist es wahrscheinlich kein Weihnachtsfilm. Aber für mich passt es trotzdem. Es ist für mich ein Weihnachtsfilm.
Spielt ja während einer Weihnachtsfeier.
Genau.
Lustigerweise, ich weiß nicht in welchen, ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das auf einem YouTube-Dings gesehen habe oder irgendwo, wo irgendjemand diesen Satz gesagt hat oder diese Diskussion auch angeregt hat, Stirb langsam ist kein Weihnachtsfilm. Und ich dachte mir so, hä, warum denn nicht? Und jetzt kommst du mit diesem Thema, wird das gerade auf.
Also ich bin ja ein totaler Verfechter. Das ist mein absoluter liebster Weihnachtsfilm.
Aber wird das gerade getrendet auf meine Lieblingsplattform Twitter?
Es wurde vielleicht getrendet vor 5 bis 8 Jahren.
Ja,
Aber ich.
da bin ich ja gerade aktuell.
Ach, du holst noch auf, ne? Du liest die ganzen
Ich.
Tweets aus den ganzen letzten 15 Jahren nach.
Genau, also ich.
Deswegen bist du auch noch nicht so aktuell.
Ich habe von 2015 das aktuelle Handy, die aktuelle Musik von 2015, alles, außer Filme, da bin ich weiter.
Und also übrigens das mit meinen 10 kleinen Jägermeistern und der Weihnachtsfeier und dem einen Mann gegen alle. Ich glaube, das kann man auch als Story-Zusammenfassung nehmen. Mehr muss man da jetzt auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Noch ein kleiner Fakt, der ist jetzt nicht so neu. Also ich denke mal, wenn man sich ein, zweimal mit dem Film beschäftigt hat, weiß man das eigentlich. Ich will es trotzdem mal kurz erwähnen, für die, die es vielleicht nicht wissen. In der deutschen Synchro sind die Terroristen ja Iren. Im Original sind es Deutsche. Das ist vor allen Dingen dann witzig, wenn im dritten Teil auf den ersten Bezug genommen wird und das dann auch in der deutschen Version Deutsche sind, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich meine, wenn man sich den Film auch mal im englischen Original-O-Ton anguckt und das Deutsch, das die reden, das also schießt dem Fenster, wenn man von wegen das Fenster einschießen soll, das sind schon sehr gute deutsche Sätze. Also da hat man sich wirklich drüber Gedanken drüber gemacht, wie es Deutsch ist.
Es ist so, als ob so ein Kleinkind hier Englisch singt oder so, weißt du?
Genau. Achso, und eine Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drüber reden oder sowas. Einfach nur mal einmal kurz als Satz hier gedroppt. Alan Rickman als Hans Gruber oder halt in Deutschland Jack Gruber ist einer der besten Antagonisten im Actionfilmbereich ever. Punkt.
Die Fallszene, die wurde mit ihm gedreht, ne?
Genau, also die haben ihn, also der war eine
Oh, jetzt
Matheunterricht.
haben wir das Ende verraten.
Spoiler-Alarm!
Spoiler-Alarm, wir haben Stirb langsam gespoilert. Nach
Na, auf
30
jeden Fall.
Jahren.
Aber das hast du ja auch gesehen. Das ist, glaube ich, in der ersten Staffel hier Filme. Das waren unsere Kinojahre, wo das ist, dass die ihn irgendwie auch schon auf, die sollten ihn auf 3 fallen lassen und haben ihn auf 1 fallen lassen. Deswegen ist der Schreck in seinem Gesicht auch echt.
Ja, aber das ist Filmkunst, weißt du? Lernt man das auf der Filmuni? Ich weiß es nicht, aber ich finde diese Idee einfach so geil. Und ich glaube, das liegt nur da, ich glaube, das Ding, da waren nur Männer dran beteiligt. Vorher noch ein paar Bier gezischt. Ey, weißt du was, lassen wir einfach bei eins fallen. Gute Idee, machen wir. Ich habe Teil 2, glaube ich, bis jetzt erst nur einmal gesehen.
Ich mag Teil 2.
Teil 3 mehrmals und Teil 2.
Also ich glaube, Teil 3 ist auch im deutschen Fernsehen so mit der totgenudelste Stirb-Langsam-Film überhaupt.
Aber ich mag ihn. Du magst ihn ja nicht irgendwie.
Ich bin nicht der große Fan von Teil 3 tatsächlich. Ich habe das auch mal damit erklärt, weil ich finde irgendwie in dem Zusammenspiel mit Samuel L. Jackson so in Teil 3 ist meiner Meinung nach nicht John McClane so die wirkliche Hauptfigur. Ich finde, das ist mehr so ein Tandem, so wie bei Lethal Weapon oder so, weißt du? Und für mich sind Stirb-Langsam-Filme einfach immer John McClane gegen den Rest der Welt so ein bisschen.
Was denn, wie geht's denn eigentlich da weiter mit der Reihe dann?
Ja, der vierte, das war ja, der war ja
Das
auch, er kam eher schlecht weg. Das war ja dieser Cyber-Angriff-Ding. Und dann gab es ja noch diesen unsäglichen fünften Teil, der dann irgendwo in Rumänien gedreht wurde, mit seinem Sohn, gespielt von Jay Courtney, einer der schlimmsten Schauspieler aller Zeiten. Also, ganz ehrlich, denkt nicht mal drüber nach und denkt auf keinen Fall drüber nach, diesen Film Teil 5 zu gucken. Das ist, gehört zu den schlimmsten Filmen, die jemals gedreht wurden. Ich persönlich mag ja Teil 4 noch ganz gerne. Ich weiß, viele mögen den auch schon nicht.
Nee.
Aber Teil 5 ist somit das Schlimmste, was je gedreht wurde.
Also in Teil 5 kommt der Sohn drin vor.
Genau. Gespielt von Jack Courtney. Und wie gesagt, das ist einer der schlimmsten Schauspieler
Ich wollte
ever.
es gerade googeln. Planen Sie, stirbt langsam Teil 5, Teil 6?
Ja, ich glaube ja, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, Bruce Willis, der hat irgendwie seit 10 Jahren keinen wirklich guten Film. Ja, ich finde auch Split nicht sonderlich gut gemacht. Ich finde, der wirkt auch nur noch lustlos. Der hat überhaupt keinen Bock mehr, Schauspielern. Im Gegensatz zu so einer wie Nicolas Cage, weißt du, der 20 Jahre in der Meme-Hölle war, über den sich jeder lustig gemacht hat, der macht jetzt irgendwie Filme wie Pig oder wie hier Farbe aus dem All oder Mandy, weißt du, was so ein bisschen Kritiker-Achtungserfolge sind, weißt du, der versucht sich wieder so ein bisschen hochzuarbeiten, der hat immer noch Lust am Schauspielern, obwohl der echt einfach gefühlt von der ganzen Welt geächtet wurde. Und ein Bruce Willis, der hat überhaupt keinen Bock mehr, der macht der zieht den Drehtag auf drei Furzen ab, also.
Ja, stimme ich dir zu. Und lustigerweise, Pick. Da bist auch, ich bin auch, das kam so ein paar, vor einer halben Woche so ein bisschen raus, dass der Film gut sein soll, ne?
Ja, ich habe auch von vielen Ecken gehört, dass der gut sein soll, ja. Und das, was ich witzig finde, ist ja, dass alle immer so sagen, so, die Prämisse klingt so hart nach John Wick, aber wenn man den Film dann guckt, ist der Film alles andere als John Wick.
Ach so. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da drin passiert.
Ja, weil bei John Wick ist es ja, die Ausgangsposition vom ersten ist ja von wegen, dass
Mit
ein
dem
Hund da
Hund.
getötet wurde, genau, und dann geht er auf Rachefeldzug. Und so gesehen ist das ja auch die Prämisse von Pig, dass ihm sein Schwein geklaut wurde und er es dann wiederhaben möchte. Aber das geht wohl, ich habe es ja selber nicht gesehen, aber es geht wohl, so wie ich es einfach von 10 verschiedenen Ecken gehört habe, in eine komplett andere Richtung, als es John Wick tut.
Ja, genau, wollte ich ja sagen. Es ist ja kein.
Nee, es ist kein Actionfilm, nein.
Ich habe nur irgendwie so mitbekommen, dass er wohl so ein Starkoch ist oder so ein ehemaliger
Das habe ich auch
Starkoch.
schon gehört, aber ich glaube tatsächlich, mehr sollte man auch nicht sagen, weil ich glaube, das geht sogar schon ein bisschen Spoilerbereich.
Nee, 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 das kriegst du vom Trailer schon raus.
Ja, okay. Weil ich habe den Trailer nicht gesehen, weil ich habe einfach nur gehört, so, dass das wohl auch irgendwie krass ist, wie sie ihn dann da so ein bisschen so als Starkoch überall hofieren und sowas, dass man das am Anfang überhaupt nicht erwartet.
Gut. Sorry, ich musste mich gerade um meinen Getränkenachwuchs kümmern.
Aber du kannst auch dich auch mal um deinen dritten Film kümmern.
Nein, ich musste gerade eine Nachricht aus meinem Westflügel in den Ostflügel rüber texten.
Damit man dir einen neuen Topf Glühwein bringen möge.
Einen neuen Topf. Ach, das wäre geil, wenn ich alles hier hätte. Noch so ein Eierpunschlikör, noch so ein Miet. Also so alles hier nebeneinander hier. Ich würde immer so probieren und so. Das wäre eine Weihnachtsfolge. Und jetzt noch Mandel knuspern und dich total irre machen,
Oh,
dass ich so gerade.
gebrannten Mandeln, ja, das fände ich geil. Aber das müsste ich jeden einzelnen Schmatz herausschneiden, das wäre nicht so schön.
Und dann auf meinen kaputten Zahn einen noch drauf. Ich weiß, was ich morgen mache, ab zum Chirurgen wieder. Ich war beim Chirurgen extra deswegen.
Ui, das klingt alles so schmerzhaft, ich will es gar nicht wissen.
Ach, ich habe Drogen bekommen. Das ist ganz cool. Ich habe zwei Filme.
Okay.
Und zwar habe ich den All-Time-Klassiker noch Eine schöne Bescherung von 1989. Ich glaube, die Geschichte müssen wir niemandem noch weiter erzählen, dass die Familie Griswold das perfekte, oder besonders der Vater, das perfekte Weihnachten dort Weihnachtsfest abhalten möchte. Noch ein paar Randnotiz, vielleicht hat es der eine oder andere nicht gewusst, aber The Big Bang Theory guckt, der kleine Junge, Johnny Kalecki
Johnny Galecki, ja.
spielt er den kleinen Jungen. Und ich glaube,
Und
viele
wer
wissen
spielt die
es.
Tochter? Ja.
Die Tochter, Sag's.
Juliette Lewis.
Ja, genau.
Aus
Eigentlich.
ja, dann später allen möglichen 90er-Jahre-Filmen und Anfang 2000er-Filmen auch noch bekannt. Natural Born Killers. Gilbert Grape.
From Dusk Till Dawn. Einer der besten Filme.
Und hat eine Band, Juliette Lewis and the Licks. Ich weiß, früher hatte ich noch krasser Musikthema drin, war so Anfang der 2000er, da waren die noch etwas größer oder Ende der 2000er, aber ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt.
Weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo Natural Born Killers rauskam, ne?
Kann
Oder
sein,
war es
ja.
dann später? Ich habe geträumt, Woody
Kann auch später
Harrison.
sein, ich glaube eher ein bisschen später.
Ich habe geträumt, Woody Harrison ist tot. Ist er tot? Der lebt noch, oder?
Der lebt noch, Gott sei Dank. All hail to Woody.
Oh, ich habe geträumt, der war tot. Aber ich glaube, es liegt daran, weil wir letztens über... Nein, ich sag's. Nein! Spoiler!
Schneid ich raus!
Naja, gut. Also wieder zurück zum Film von Eine schöne... Wie nennst du den Film eigentlich? Hilfe ist Weihnachten?
Für mich ist es auch eine schöne Bescherung. Ich weiß, Christmas Vacation ist der Originaltitel, aber für mich ist es auch eine schöne Bescherung. So habe ich ihn kennengelernt, da war ich 10, 12, da habe ich ihn kennengelernt, so als ja, für mich.
In Deutschland hat er manchmal den Titel Hilfe, es weihnachtet sehr.
Ehrlich? Nee, den kenne ich nicht.
Doch, den Begriff kennst. Ist der dritte Teil der National Lampoon-Reihe von den Griswolds. Vorher gab es noch die schrillen Vier auf Achse.
Genau, so hießen die in Deutschland. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie sie in Deutschland heißen, hießen die alten Filme.
Genau, und Hilfe, die Amis kommen, wo sie dann durch Europa ziehen. Wobei er, Clark und die Frau immer dieselben Schauspieler waren.
Genau, Beverly D'Angelo. Nur die Kinder haben immer gewechselt, ne?
Die haben immer wild durchgewechselt. Ist auch eigentlich auch vollkommen egal. Hast du eigentlich diesen Netflix-Film gesehen, der um National Lampoon ging?
Achso, du meinst diese Doku da, wo es dann so um dieses Magazin und so auch ging?
Es war aber, glaube ich, eine Realverfilmung,
ach,
oder?
Ach nee, stimmt, nee, du hast recht. Ich hab's gerade so ein bisschen, weil es so ein bisschen Doku-Charakter hat, aber nur, du hast recht, das war ein richtiger Film. Ja, den habe ich gesehen, das ist aber schon ein paar Jahre her. Wann kam der raus? 2017, 2016? Ich habe den damals auch ungefähr gesehen.
War vielleicht sogar 2015 oder so.
Oder kann auch sogar sein. Also ich weiß, also ich habe an den Film kaum noch Erinnerungen, aber ja, ich erinnere mich. Den habe ich gesehen.
Und da ist es mir auch wirklich erst durch diesen Film bewusst geworden, dass das alles so eine Verbindung hat. Mit hier, wie heißt denn dieser Uni-Film? Mit James Belushi.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Den habe ich sogar gesehen. Ich habe den, glaube ich, sogar im Anschluss an diesen Film geguckt, weil ich dann interessiert war.
Nicht Party Animals, sondern...
Mann, das google ich jetzt, weil ich will es jetzt auch wissen hier. Das war John Belushi übrigens. John Belushi und...
Wie heißt der?
National Lampoon's Animal House heißt
ja,
der.
Ja, okay, doch.
Im Original. Und im Deutschen, ich glaube, mich tritt ein Pferd.
Warum der auch immer so heißt.
Ja, genau, warum auch immer.
Aber ich finde es so sympathisch, dass die deutschen Filmtitel damals dann so abstrakt...
Ja, ich muss auch sagen, also hier Smokey and the Bandit, ich weiß nicht, die Filmreihe, was sagt Burt Reynolds, die in Deutschland ja immer nur hieß, ein ausgekochtes Schlitzohr und ein ausgekochtes Schlitzohr schlägt zurück. Und das waren dann immer so schlechte Übersetzungen einfach.
Es ging noch. Du musst dir manchmal so richtig alte Eastern angucken, wie die synchronisiert wurden. Die haben über den Schwarzwald auf einmal dann diskutiert und sonst was. Also es
ja, stimmt. Ja. Auch in so ganz alten Jackie Chan-Filmen noch und so.
Ja, oh, genau, ey, genau. Die meine ich, ey. Tja, deswegen der Titel. Achso, was kannst du noch sagen von einer schönen Bescherung? Also ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Also was ich sehr gut fand, war immer dieses versnobte Nachbarpaar da, ne?
Ja.
Diese wahnsinnig teuren Stereoanlage, die noch zu Bruch ging. Und dieser Film, am Anfang habe ich ihn auch mal wirklich für einen puren Weihnachtsfilm gehalten. Aber je öfters man den guckt, der ist auch ziemlich, dadurch, dass er von National Lampoon ist, ziemlich versaut, stellenweise.
Ja, genau. Also National Lampoon hat ja immer so ein bisschen shady Humor, sage ich mal. Und den hat dieser Film auch. Absolut.
Also ein paar Szenen am Anfang, wo sie von diesen Rednecks da überholt worden sind, wo er da schön auch den Mittelfinger zeigt. Und eine Stelle verraten. Wie haben sie diesen verfickten Baum aus dem Wald bekommen? Du weißt, welche Szene ich meine.
Ja, klar. Ich meine, klar, die stehen vom Baum dann haben sie plötzlich auf dem Auto dieses Riesenteil. Aber wie haben sie ihn aufs Auto bekommen? Und
nee, vorweg. Also, es war ja so, Randy, gib mir die Axt. Dad? Randy, gib mir jetzt die Axt. Oder die Säge oder was sie da suchen.
Ja.
Und dann graben sie halt mit der Wurzel sogar
aus. Das ist aber auch die Szene von wegen so, ihre Augen sind eingefroren.
Ja, Mann. Das ist alles so, es geht auch manchmal so schön ins Klamaukartige, ja. Aber diesen Klamauk kannst du verzeihen. Natürlich.
Also ich meine, die Szene mit der Lichterkette, die ist ja einfach legendär. Also das ist Filmgeschichte einfach.
Das ist wirklich
das
legendär.
Haus da mit seiner Lichterkette.
Und ja. Und natürlich eine Charaktere, Cousin Eddie.
Gespielt von Randy Quaid.
Den hatten wir schon mal hier.
Genau.
Und die Dessous-Verkäuferin. Wer stand nicht auf sie als kleiner Junge? Wo er ins Kaufhaus
Ich erinnere
geht.
Mich an die Szene, aber ich erinnere mich jetzt nicht an die Schauspielerin, um ehrlich zu sein.
Was ist mit dir denn verkehrt?
War das eine bekannte Schauspielerin?
Nein, Mann. Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat sich noch einmal für den Playboy ausgezogen. Da war es mit ihr auch Geschichte. Aber das ist doch die Geschichte, wo er dann die Sus für seine Frau kaufen will, im Kaufhaus geht.
Ja, die Szene habe ich vor Augen, auf jeden Fall.
Und sie doch noch dann noch hier... Oder halterlose Strümpfe. Was für Strümpfe? In der halterlose. Und zeigst ihnen die halterlosen Strümpfe dann. Und das ist halt auch dieser typische Humor von diesem Film. Dann ist halt durch diesen Wortwitz, der die ganze Zeit fällt. Oh, ich krieg Glühwein. Vielen lieben Dank. Meine wunderbare Frau Lea hat mir gerade einen frischen, warmen Glühwein gerade gebracht. Ach, wunderbar. Also. Nein, also wenn du die Szene kennst, dann hast du ja auch dann noch hoffentlich Gedächtnis, wie er dann halt es nicht schafft, sich normal mit dieser Verkäuferin zu artikulieren, weil ihm immer das falsche Wort immer herauskommt. Und dann irgendwann sein Sohn daneben steht. Kennst du die Szene?
Ja, ich erinnere mich an die Szene.
Ach. Oh, ich will noch was anderes sagen, aber das sage ich jetzt nicht.
Wieso nicht?
Erkläre ich dir später. Also diesen Film muss ich jedes Mal wirklich... Den muss ich zum Heiligabend gucken.
Ach, den guckst du da wirklich immer an Heiligabend?
Den gucke ich immer am Heiligabend. Das ist
ich glaube, bei mir gibt es gar nicht so einen Film, den ich dann wirklich immer generell zu Heiligabend gucke. Es gibt generell so die Weihnachtsphase, wo man sich gerne mal so ein, zwei Filme reinzieht. Aber ist dann Heiligabend, glaube ich, gar nicht so.
Doch, der ist mir sogar heiliger oder viel, viel heiliger als Stirb langsam.
Ah, krass.
Ich kann der Saison locker ohne Stirb langsam auskommen, aber Schöne Bescherung, den muss ich gucken.
Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, keinen Film, den ich wirklich gucken muss. Aber ich gucke halt einige gerne. Vor allem die wir heute besprechen, halt auch so.
Und dann habe ich noch meinen vierten Extra-Film, den ich noch kurz reinbringen will. Ist Verrückte
Oder lässt du mich kurz noch meinen machen und dann...
Ach so, ich hatte das so als Double-Feature, aber...
Nee, ach so, okay, dann mach weiter.
Wenn die Aufteilung so ist, dann...
Weil ich finde, zu deinem passt nämlich meiner auch ganz gut, weil so wie deiner so ein richtiger Klassiker ist, ist mein letzter Film für heute nämlich auch so ein richtiger Klassiker zu Weihnachten. Ich schätze mal, also ich gehöre nicht dazu, aber ich glaube, so wie du meintest, dass du dir die schöne Bescherung jedes Weihnachten angucken kannst, kann ich mir vorstellen, dass meinen letzten Film sich auch irgendwelche Menschen auch jedes Jahr zu Weihnachten reinziehen oder so. Und ganz ehrlich, da können wir uns auch super, super kurz halten. Ich muss euch zudem gar nicht viel erzählen. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn Minimum 5-mal gesehen, wahrscheinlich häufiger. Das ist jetzt auch kein Tipp, das wäre, als würde ich euch sagen, Leute, kauft euch Trinken. Trinken ist gut. Das wäre genauso ein guter Tipp. Deswegen, also es geht um Kevin allein zu Hause. Und man guckt ihn Jahr für Jahr und er ist halt einfach auch ein guter Film. Und ich finde, bei dem muss man jetzt auch keinen Story-Abriss geben. Also ganz ehrlich, wer bisher den Film nicht geguckt hat oder es abgelehnt hat, den zu gucken, oder besser gesagt einen Bogen drum gemacht hat und auch wirklich herumgekommen ist, der wird sich jetzt sicherlich auch nicht von mir umstimmen lassen, den zu gucken. Weil dafür braucht man, glaube ich, viel Anstrengung, um da rumzukommen.
Ich kenne eine Person, die hasst den Film.
Oh,
und deswegen,
ja?
Und deswegen habe ich diesen Film nicht, also habe ich ihn doch heimlich oft geguckt, aber er war nicht in unser so, eigentlich so oft, wie man ihn normalerweise guckt. Und okay. Zwar geht es um diese Person, um meine Mutter. Meine Mutter hasst Kevin allein zu Hause.
Krass.
Ja, und somit konnten wir ihn nur jedes zweite oder jedes dritte Jahr gucken, wo man sie dann doch gesagt hat, okay, jetzt könnt ihr ihn gucken, aber die anderen Filme, nee, ich den schon wieder. Allein wenn dieser Home Alone-Dings da kommt, nee, da mussten wir wahrscheinlich irgendeinen anderen Schwachsinn,
Ja, und auch generell, also allen, die bisher einen Bogen um den Film gemacht haben, also jetzt, deine Mutter hat ihn dann ja anscheinend immerhin gesehen, die einen Bogen drum gemacht haben, dem sei gesagt, du tust mir leid und du hast mein Mitgefühl. Du hast was verpasst. So, und Kevin allein zu Hause, ja, ich glaube, ganz ehrlich, mehr muss man da auch nicht sagen. Das kann man abkürzen, alle Jahre wieder halt, ne? Und Und man guckt es sich einfach immer wieder gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, ey, das ist so ein Film, wahrscheinlich hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, was, Kevin allein zu Hause? Nein, das ist uncool, wo man auch irgendwie versucht hat, irgendwie sich so eine gewisse, ganz ehrlich, den kann man sich einfach angucken. Das ist ein charmanter Film. Der macht Spaß, der hat einen guten Score, der macht einfach Spaß, den kann man sich gut angucken. Und ich persönlich bin auch der Meinung, das gilt auch für den zweiten, den kann man sich auch noch gut angucken, allein New York. Und
wobei, bei beiden Filmen finde ich die erste Hälfte oder sprich auch nur das erste Drittel wirklich stark. Ich finde bei diesen Filmen leider, sprich das letzte Viertel, das letzte Drittel schwach.
Diese Fallenstelle dann immer? Ja, also ich finde vor allen Dingen bei New York ist ja die, ja, der genau. Fallenpart, der ist total da ja schon wirklich hart drüber.
Hart drüber und es macht auch irgendwie alles da keinen Sinn und ja, Kevin allein in New York hatte seine guten Momente. Aber er kommt nicht ran mit Kevin allein und zu Hause. Nee, allein die Szene, wo er zweimal die Einbrecher da verscheucht.
Mit der Party im Haus, mit dem rumfahrenden Michael Jordan.
Ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsstellen. Ja. Ganz kurz Randnotizfrage. Kennst du Kevin allein zu Hause den Film in- und auswendig? Würdest du dich so beschreiben?
In- und auswendig würde ich nicht sagen. Aber ich kenne den, glaube ich, schon. Ich habe den schon sehr, sehr häufig gesehen.
Wie viele Verhörfragen hast du denn?
4.
Okay. Ich habe 5 Fragen. Ich muss gucken, welche ich stelle. Ja, weil ich mich vorhin, ich habe die Fragen Lea gestellt, weil die sich mit meinen Weihnachtsfragen da ein bisschen auskennt. Sie konnte auch 2 beantworten. Und bei der einen Frage meinte sie, sie ist zu schwer. Wobei sie meinte es, wobei Benny ist ein Filmfreak, der weiß das bestimmt. Und ich schwank jetzt ein bisschen.
Aber du hast ja noch einen Film, bevor wir zum Verhör kommen.
Ich habe auch noch eine Sache von, ich habe Fanpost bekommen.
What?
Naja, Fanpost. Sie ist meine Schwägerin.
So. Naja, es ist Fanpost. Das bezieht sich auf unseren Podcast, dann ist es Fanpost.
Und zwar führe ich das jetzt gleich ein. Und sie hat sich angeboten, für einen schmalen Taler die Einsprecher für uns neu zu machen. Sprich, Verhörfilm. Weil sie meint, sie hätten sexy Raucherin-Stimme, wo sie nicht raucht. Oder was hat sie erzählt? Keine Ahnung, ich habe die Nachricht nur überflogen oder über mit doppelter Geschwindigkeit gehört. Liebe Grüße, Nati. Hätte ich aber Bock zu.
Können wir gerne machen.
Mit was bezahlen wir sie eigentlich?
Ich habe nichts.
Sie kann einen Kneipenabend mit uns mit verbringen.
Bin ich dabei?
Genau. Ein Abend mit dem Filmfellas, das hast du gewonnen, Nati. Herzlichen Glückwunsch. Also das zu diesem Thema Fanpost. Mein letzter Film, ausnahmsweise ein 4. Film, weil wir heute die Filme recht kurz immer da, reinbrechen. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, ob der Film wirklich so heißt. Doch zu 90% bin ich mir sicher, dass der Film so heißt. Ich habe ihn letztens erst gesehen. Verrückte Weihnachten von 2004 mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis und Dan Aykroyd.
Sagt mir gar nicht viel. Oder nicht zu sagen gar nichts.
Das ist auch, man denkt immer so ein neuer Film, oder dachte ich immer, aber Verrückte Weihnachten, ja. Oder für Benny, also ich muss mal kurz den englischen Titel hier googeln.
Der wird mir auch nichts sagen. Christmas with the Cranks, ich habe es gerade schon gegoogelt.
Okay, gut, du bist schneller als ich. Wen überrascht ist. Zur Story hin, das Paar spielt von, ich weiß immer nicht, wie die Rollennamen heißen, sind auch total, ist auch total...
Egal.
Scheißegal. Von Tim Allen und gespielt von Tim Allen und Jamie Lee Curtis feiern zum ersten Mal Weihnachten ohne ihre Tochter Blair. Oh Blair. Ja, Benny, du guckst schon so komisch. Richtig, sie haben eine Tochter namens Blair. Sie ist, glaube ich, jetzt dann in dem Film 21, 22, keine Ahnung. Und fährt dann ab Thanksgiving oder an Thanksgiving weg zur Heilsarmee nach Südamerika und ist somit zum ersten Mal nicht an Weihnachten bei ihren Eltern. Oder, ja, sie hat dann normalerweise auch gewohnt. Die Eltern leben in so einem Vorstadt, typische Vorstadter von New York, und sind total traurig, dass ihre Tochter fehlt. Und während die Tochter noch fliegt, ruft sie ihre Eltern wieder an. Und dieses Blair, was ich gemacht habe, das sei das Nervige an dem Film, weil jedes Mal, wenn die Tochter da anruft, sind die Eltern, speziell die Mutter, total aus dem Häuschen und als ob da sonst was passiert, obwohl die Tochter noch nicht mal 24 Stunden weg ist. Es ist total Aufruhr, dass ihre ganz liebe Tochter da wegfährt, anruft. Und weil die halt so traurig sind, dass die, dass dieses Weihnachtsfest ein anderes Weihnachtsfest wird als sonst, weil ihre geliebte Tochter ja weg ist seit mittlerweile 5 Tage, die über 20-jährige Tochter, beschließen sie halt, Weihnachten nicht dort zu verbringen, sondern auf Kreuzfahrt zu gehen. Und damit sie das Geld für die Kreuzfahrt haben, beschließen sie, also es kommt auch meist von dem Mann, von Tim, alles Weihnachtsmäßige zu boykottieren. Also vollkommen alles. Jeder Weihnachtsgruß, jede Weihnachtskarte, jeder Weihnachtsschmuck, jeder Weihnachtsständer, Baum, whatever, zu boykottieren, damit sie die Kohle sparen und sie sagen können, okay, wir können halt an Weihnachten dann die Kreuzfahrt machen und nicht traurig zu Hause alleine hocken. Und darum geht's halt dann in diesem Film drüber, dass die Nachbarschaft sich drüber aufregt und gewisse Sachen einfordern und die sich halt immer drüber das ablehnen. Und der große Showdown ist ja dann, da nehme ich nichts weg von diesem Film, weil den Film kannst du ruhig spoilern, dass zu Weihnachten, Benny, was wird passieren? Richtig, die Tochter ruft 12 Stunden vorher an, sagt, hör zu, ich hab's nicht ausgehalten zu Hause, ich hab's nicht ausgehalten in Paraguay da für 4 Wochen. Ich komme euch Weihnachten besuchen. Ihr feiert doch hoffentlich Weihnachten wie jedes Jahr. Und dann kommt halt das große Chaos und die ganze Nachbarschaft macht mit, besorgt alles, das ganze Essen. Gefühlt vertreiben sie den letzten Schwarzen aus der Nachbarschaft, damit Blair, die wunderbare Blair, ihr perfektes Weihnachtsfest dann halt bekommt. Ja, die Story ist ein bisschen, wie würdest du sagen, kitschig.
Kitschig, ja. Kitschig ist immer ein gutes Wort.
Aber passt zu Weihnachten.
Ja, und kitschige Filme passen sehr gut zu Weihnachten.
Wie bei Kevin allein zu Hause, der erste Part, die ersten 2 Drittel ist wirklich gut auch. Das sieht ganz Tim Allen. Also es gibt allein eine Szene, wo sie halt in einem Kaufhaus im Irish Pub sitzen. Und Benny, du weißt, so einen Scheiß liebe ich. Und deswegen gucke ich diesen Film auch jedes Mal gerne. Allein nur, um die Szene zu sehen, wie sie halt im Irish Pub sitzen. Das dauert vielleicht eine Minute, wenn überhaupt. Aber ich finde es total gemütlich. Das ist die größte Weihnachtsstelle in diesem Film, wie sie in diesem Pub da rumsitzen. Ich weiß nicht, was los mit mir ist, aber es ist so. Und dieser Film hat sich so ein bisschen auch als Weihnachtsfilm bei uns etabliert.
Okay, krass. Also guckt ihr den auch immer? Oder?
Den haben wir jetzt am ersten Adventswochenende geguckt, ja.
Oh, krass.
Wie gesagt, es gibt ein paar Szenen, die total unnötig sind oder Charakteren auch noch, die total unnötig sind. Aber der erste Teil, wie sie halt versuchen, diese ganze Weihnachtsscheiße zu boykottieren, finde ich ganz gut. Und damit ist so ein bisschen ambivalent mit diesem Film. Ich weiß nicht, ob sich der Film über diese ganze perfekte Weihnachtsparty-Geschichte, Weihnachtsfestfamilie, über dieses amerikanische System lustig machen möchte. Am Anfang hat man das Gefühl, ja. Und im letzten Part hat man das Gefühl, nein, das Gegenteil ist der Fall. Es muss das perfekte Fest sein. Weil erst dann sind alle glücklich. Also total.
Ja, das ist dann wieder so alles ganz klassisch ist dann doch am besten.
Keine Ahnung. Aber einer der wenigen guten Filme mit Tim Allen. Wobei ich Hör mal, wer der Hammett immer gerne geguckt habe.
Habe ich nie wirklich geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was hast du von Tim Allen gesehen?
Gar nicht viel. Ich überlege gerade. Nicht, ne? Ich bin ja auch, ich weiß, viele mögen ja so als Star Trek verarschen Galaxy Quest wirklich sehr gerne. Ich fand den auch nicht besonders. Also Tim Allen, habe ich einen guten Film mit Tim Allen?
Der ist sogar mit Alan Rickman noch.
Ja, ich weiß, und ich mag
ihn. Ich habe dir damals Rickman die DVD geschenkt und du fragst dich bis heute, warum ich dir die DVD geschenkt habe. Und meine Antwort ist, sie lag halt bei mir auch so herum und ich wollte sie loswerden.
Ne? Also siehst du, bist auch nicht so ein großer Fan des Films.
Aus dem Dschungel in den Dschungel. Die amerikanische Verfilmung von französischen Original.
Mochte ich auch nicht. Also ich glaube echt, ich habe jetzt so kein Tim Allen-Ding, wo ich sage, so ja, das mag ich.
Ja, ne?
Ist nicht mein Schauspieler.
Aber sonst der Cast mit Jamie Lee Curtis und Dan Aykroyd.
Ja. Schönes Glücksritter-Revival.
Stimmt. Warum habe ich den Film nicht aufgeschrieben? Ich Vollidiot.
Stimmt, das ist auch ein Weihnachtsfilm. Jetzt komme ich auch so ein bisschen drauf. Das ist ja auch ein Weihnachtsfilm, an den habe ich gar nicht gedacht.
Scheiße, was ist denn los mit uns? Die Glücksritter, Leute. wobei, ich glaube, diejenigen, die bis jetzt nicht Glücksritter geguckt haben, die schaffen es auch nicht.
Ich glaube, das ist nicht so ein Film, der ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Damals war der cool.
Ich finde immer noch der Hammer. Auch wenn ich die Endszene mit diesem Verkauf kaufen, das ist schon ein bisschen schwer zu verstehen, wie sie es dann wirklich geschafft haben, diesen Markt dazu manipulieren. Also ich weiß, wie die es gemacht haben, mit diesem Report zu stehlen. Und
ja, ja.
Aber am Ende ist wirklich, wir kaufen nicht. Na, hast du nicht gesehen. Ich habe eine kleine Anekdote zu die Glücksritter.
Okay, hau raus.
Du weißt ja, ich bin ja der kleine Bruder in meiner Familie. Und dann war das so, dass meine Schwester so einen Videoabend gemacht hat bei sich zu Hause mit lauter ihren Freundinnen da, ne? Und sich zwei Filme ausgeliehen haben. Ich weiß gar nicht, wer der andere Film ist. Und der andere Film war Die Glücksritter. So, und meine Mutter war so ein bisschen vorsichtig. Ah, ist der Film überhaupt dafür geeignet? Weil, wie alt waren die Mädels? 12 oder so? Ich war 5 Jahre jünger, also 7 oder was weiß ich, wie alt ich war. Ich durfte auch nur in der Küche sein. Ich durfte gar nicht da ins Wohnzimmer rein. Und dann lief halt Die Glücksritter. Und dann war das die Szene. Sie stand immer so hinter, oh, ist dieser Film überhaupt jungfrei? Ist dieser Film überhaupt jungfrei?
Wo man Jamie Lee Curtis Busen sieht.
Viel eher hat sie ausgemacht. Viel eher hat sie die Filmung in die Hand genommen, hat sie ausgemacht. Ehrlich? Und zwar die Szene, wo Eddie Murphy halt gebadet wird. Wo er dann in der Badewanne sitzt und, wie hieß der Butler?
Weiß ich nicht mehr.
Ist doch geil. Und der Butler, Sir, wünschen Sie es mit Blasen? Und er dann total abhatet, ich wusste doch, dass ihr... Zitat vom Film. Ich wusste doch, dass ihr so ein Schwuchtelverein seid und hier und da und voll über das halt aufs Blasen, auf diesen Oralverkehr dann halt bezieht und dann halt im Endeffekt der Butler einfach nur in den Whirlpool meinte. Kennst du die Szene?
Ja, klar.
Aber da hat man.
Ich erinnere mich vor allen Dingen an Eddie Murphys Ausraster, also in der Rolle Ausraster.
Genau, in der Rolle. Und in der Szene, wo halt diese Wörter Blasen und Schwuchtelverein vorkamen, hat meine Mutter halt diesen Film ausgemacht. Und das war halt mein Wissen über. Ich habe natürlich heimlich mitgeguckt bei diesem Film. Also meine erste Version von Der Glücksritter ging, glaube ich, 20 Minuten. Ja, aber so, das ist also 3 Jahrzehnte vor der Glotze. Man war auch mal Kind. Und da hat die Mutter auch mal die Hausmacht gehabt.
Bei mir hätten sie das wahrscheinlich ein bisschen mehr haben müssen. Ich habe mir irgendwie den Scheiß reingezogen. Wenn ich so heute drüber nachdenke, alter Schäde.
Ja, du, bei dir und unserem Freund aus dem Norden damals, ihr habt immer damals die harten Horrorfilme geguckt.
Ja, und nicht nur die harten Horrorfilme. Ich hatte ja auch gefühlt, bis zu meinem 10. Geburtstag, gefühlt 50 Mal Robocop geguckt. Guck dir den heute mal an. Der ist übelst brutal.
Aus dir ist doch ein ganz normaler Kerl geworden, Manny. liebevoller Kerl.
Wollen wir, okay, dann mache ich jetzt mal den harten Cut. Cut, wir gehen ins Verhör.
Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
Und da ich letztes Mal verloren habe, wie ich will fast sagen, fast, da muss noch ein Fast in Klammern rein, immer, fängst du wieder an.
Okay, ich mach's heute ein bisschen einfacher für dich. Frage Nummer uno. Für was plant Clark Griswold seine Weihnachtsgratifikation?
Ach man, hätte ich mir den Film doch bloß noch mal vorher angeguckt.
Aber du weißt, um welchen Film es geht.
Ja klar, es geht um schöne Bescherung. Clark Griswold, das sagt mir sofort was. Aber ich weiß auch, dass es da um seine Weihnachtsgratifikation bekommt, geht, die er dann eigentlich nicht mehr bekommen sollte. Oder dann, wo die da auf der Kippe steht. Für was plant er die? Für einen Familienurlaub, sage ich jetzt einfach mal.
Das ist leider falsch. Es ist der Swimmingpool.
Fuck man, ich wollte sogar noch sagen, so ein Jetski, aber das wäre auch falsch gewesen.
Jetski. So, liebe Familie, das ist jetzt unser Familien-Jetski. Ein Jetski. Alter, heute Mittag lobt mich meine Frau dich noch als Film-Nerd, allwissenden Film-Nerd. Und soll ich dir was sagen? Die Frage hat sie sogar fast beantwortet. Sie hat Whirlpool gesagt. Das ist ja noch näher dran, als du gesagt hast.
Ja, ich sorry, da bin ich. Das habe ich jetzt echt nie vor Augen gehabt.
Und deswegen, das war das Ding, was ich da nicht erzählen wollte, wo ich die schöne Bescherung da vorgestellt habe, die Dessous-Verkäuferin da, ne? Hm. Die stellt sich doch Clark Griswold noch mal vor, wo er da am Fenster da steht und sich den Pool da vorstellt, wo die ganze Familie ist und dann kommt erst die Bikini-Frau oder erst dann danach Cousin Eddie?
Ja, wahrscheinlich erstmal die Bikini-Frau und dann Cousin Eddie.
Und ich glaube, dann wieder zur Bikini-Frau zu gehen. So war das. Er hat sich wieder berappelt und hat dann wieder an diese Bikini-Frau gedacht. Und in dem Moment kommt halt seine kleine Nichte halt in den Raum. Weihnachtsmann? Hä? Was? Wo er dann auch so verdächtig seinen Morgenmantel noch mal ein bisschen umschlägt. Als Kind?
Ja,
weiß
ja.
Man das nicht? Dann als, aha, ah.
Ja, das ist der National Lampoon's Humor. Der ist für alle Altersklassen und später erkennt man mehr, als man als Kleiner erkannt hat.
Okay. Das Ding wirst du jetzt aber beantworten können. Amerikaner und Geografie. Wie wurde fälschlicherweise das Stockholm-Syndrom genannt? Bei Stirb langsam.
Helsinki-Syndrom, oder?
Ja, richtig. Frage Numero Dro, wollte ich gerade sagen. Was ist lateinisch? Tre ist lateinisch?
Ich weiß, die Tre ist auf jeden Fall spanisch. Ich weiß nicht, was so Latein ist. Ich hatte nie Latein, ich hatte Französisch damals.
Alter, du warst mit mir auf der Fritz Reuter, Mann. Du hattest nichts von beiden, Mann. Wir hatten Werken oder Hauswirtschaft.
Ja, aber danach habe ich ja noch mein Abi gemacht und da hatte ich Franz.
Das hast du doch irgendwo da in Brüssel angemeldet und die Papiere nur schicken lassen, Alter.
Also du weißt gar nicht, wie nicht falsch das ist. Aber ich will darüber lieber nichts sagen.
Die Strafe muss man verjähren, es dauert noch 25 Jahre, laut EU-Recht. Bei Alle unter einem Dach ist er ein Polizist. Und auch bei Stirb langsam sieht man ihn als Polizisten. Aber in welcher Rolle und in welchem Film spielt Reginald Well Johnson als erstes?
Ach man, hättest du mich nach dem Namen gefragt, hätte ich es gewusst. Wo kam Reginald Well Johnson noch drin vor?
Ich gebe dir einen Tipp. Er ist wieder sehr aktuell, der Film.
Ghostbusters. Yay!
Damit ist das Joe Pesci-Ding wieder gut, okay?
Okay.
Wo die Boys im Knast landen.
Ja, es macht Sinn. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Er spielt halt immer Polizisten, ja.
Genau, es ist wirklich nur eine ganz kurze Mini-Rolle, wie er da im Gefängnis ist und die wieder rauslässt, wo sie dann wieder zum Bürgermeister müssen, dann am Ende des ersten Teils. Krass, dass du das nicht gewusst hast. Ich dachte, er ist gleich hier rausgeschossen und so.
Nee, tatsächlich, das hatte ich jetzt nicht. Aber zwei richtig, danke dir. Aber du hast schon recht, das hat das Joe Pesci-Ding vom letzten Mal wieder gut gemacht. Und das Angelina Jolie-Ding.
Welches Angelina Jolie-Ding?
Na, du hattest eigentlich zuerst Winona Ryder gesagt.
Okay, dafür kannst du dir jetzt aussuchen. Möchtest du eine Frage von dem Grinch haben oder möchtest du eine Frage... Weil Weihnachten ist es dieses Quiz sehr, sehr...
Ja, dann nehme ich Kevin.
Vom Grinch möchtest du nichts wissen? Nichts fragen?
Nee, Alter. Nicht so. War nie mein Film. Ich habe den zwar gesehen, aber ich mochte den nicht so.
Dann ist es die Frage vom... die Kevin allein zu Hause Frage. Wie heißt der Pizza-Lieferservice, der den kleinen Kevin mehrmals mit Pizza beliefert? Gebe ich dir auch noch einen Tipp. Das ist was Italienisches ist.
Nee, aber ich weiß es nicht tatsächlich. Ich weiß es wirklich
nee,
nicht.
Nee, dann gebe ich dir noch einen Tipp. Es sind zwei, also Little.
Little Italy dann wahrscheinlich.
Nein.
Nee, ich weiß es wirklich nicht. Alles gut. Ich habe dann halt ein L. Ist okay.
Little Nero's.
Little was? Ach, Little Nero's. Ja, natürlich. Ja, scheiße, ja, du hast recht. Jetzt, wo du es mir einmal gesagt hast, dann kommt es wieder. Aber ich glaube, von alleine wäre ich da nie raufgekommen.
Ja, ich dachte, weil du den Film dann doch gesehen hättest, weil du den genommen hast, weil man da halt diesen Pizza-Dings halt immer sieht.
Ja, klar.
Deine Alternativfrage wäre gewesen, wie heißt der Ort, in dem der Grinch wohnt?
Oder okay, auch das hätte ich nicht gewusst.
Who will?
Das hätte ich sogar noch weniger gewusst. Das habe ich mir noch nicht mal gehört. Little Nero's hätte ich gewusst, wo du es gesagt hast.
Okay, also dann hast du...
Zwei von vier. So, da bin ich dran. Und ich fange bei mir, also ich sag's mal so, ich fange bei mir, glaube ich, mit der schwersten Frage an. Und ich glaube, die kannst du auch nur wissen, wenn du es gelesen hast, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du es gelesen hast, weil es sich um einen deiner Filme handelt.
Wobei, das, was du machst, ist Psychoterror. Also es ist ganz klarer Psychoterror zu sagen, das ist die schwerste, danach wird's einfacher, das musst du wissen. Bei diesen Verhördingern machst du
echt... Okay, dann sage ich gar nichts. Ich sage einfach nur, das ist eine schwere Frage, mit der ich starte.
Okay.
Und, aber ich fand die interessant, deswegen habe ich die halt genommen und die geht halt immerhin um einen deiner Filme. Und zwar, der Regisseur von Eine schöne Bescherung, Jeremiah Cecink, noch nie von gehört, sorry, war vor dem Film, bevor er Eine schöne Bescherung gemacht hat, war er Fotograf für die Vogue, hat aber auch Videos, so Werbevideos für die Vogue gedreht. Er war halt kein Regisseur eigentlich für Filme. Dass er dann Regie führen durfte bei Eine schöne Bescherung, lag vor allen Dingen daran, dass ein großer Regisseur seine Werbevideos gesehen hat und natürlich New York Times geschrieben hat, this is his favorite American filmmaking. Welcher große Regisseur war das?
Was hat er gesagt?
His favorite American filmmaking. hat der über diese Werbevideos von diesem Cheshink geschrieben. Und deswegen wurde dieser Cheshink Cheshik, ich kann bei mir nicht aussprechen, angefragt, eine schöne Bescherung Regie zu führen. Ich weiß, das ist keine einfache Frage, aber ich fand die einfach interessant, deswegen habe ich die reingenommen. Und es war ein wirklich großer Regisseur, der das geschrieben hat. Ein wirklich großer.
Dann sage ich, es war James Cameron.
Leider falsch, es war Stanley Kubrick.
Oh, Kacke, ey. Ich habe heute irgendwas von James Cameron da mitbekommen. Deswegen habe ich ihn genannt, weil ich dachte, okay, wenn du heute in einem Alltag James Cameron hörst, das ist ein Zeichen.
So, und meine kommenden drei Fragen, so wie du es kennst, laufen wieder bei mir so ein bisschen unter demselben Stern. Und diesmal gibt es wieder etwas auf die Ohren.
Oh, ich lehne mich zurück, nippe an meinem Glühwein und genieße die Frage.
Ich habe dir jetzt jeweils 10 Sekunden Clips von Soundtracks von Weihnachtsfilmen herausgeschnitten. Und du musst mir dann sagen, aus welchem Film diese 10 Sekunden Filmmusikclips sind. Und den ersten...
Also, es ist ein Clip, 10 Sekunden und ein Film.
Genau. Und okay. Du kriegst jetzt 3 Clips von mir.
Okay.
Der erste...
Das muss doch Kevin allein zu Hause sein.
Richtig!
Aber das muss ich sagen, dadurch ist es auch ein Weihnachtsfilm. Weil das ist auch so ein bisschen gruselig. Und das kann das wirklich ein Stück alleine zu Hause so, ne? Als kleiner Junge alleine zu Hause. Ich finde es sogar ein bisschen wie Halloween.
Ja, ein bisschen hat's ja auch, hast du recht.
Ist das jetzt alles eine Frage oder habe ich jetzt eine Frage
richtig? Nee, das ist jetzt eine Frage. Das war die zweite Frage. Jetzt kommt die dritte Frage. Oh, also passt schon, du hast jetzt einen Punkt.
Eine habe ich schon. Einer habe ich verkackt.
Genau, jetzt kommt die nächste.
It's that time. Eine schöne Bescherung. Christmas time is here. Everybody knows there's no- Da brauche ich nur 2 Sekunden. Eine schöne Bescherung. Wie dieser Elch dann da so ist, hundertprozentig.
Ja, ist auch richtig.
Da muss ich auch sagen, als ich den damals früher mal im Fernsehen erst gesehen habe, ist mir meistens der Anfang, ich habe den Anfang auch gar nicht so oft gesehen, weil man halt immer am Essen war oder Bescherung noch hatte. Und deswegen finde ich den Anfang immer so erfrischend, weil ich den gar nicht so oft gesehen habe.
Und jetzt kommen wir, jetzt hatten wir jetzt schon 2 Filme, die wir heute auch besprochen haben. Jetzt kommen wir mal zu einem Film, den wir heute nicht besprochen haben. Mal gucken, ob du den auch herausfindest.
Das ist jetzt letzte Frage, ne?
Wir haben schon unentschieden. 2 hast du richtig. Wieder unentschieden, richtig.
Also mit dem Ding kann ich den Sieg rausholen.
Das ist korrekt.
Okay. Ich muss sagen, bei dem Ding muss ich raten. Und es ist ein Film, den ich selber noch nie ganz gesehen habe, den ich selber eher für so einen Werbetrailer immer gehalten habe. Und ich bis heute nicht als ganzen Film ansehe. A Nightmare Before Christmas.
Falsch. Aber du hast recht. Ich finde nämlich auch, dass der Soundtrack krasse Tim Burton-Vibes hat, also generell so hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch von Danny Elfman. Es kann sogar sein, dass der Soundtrack auch von Danny Elfman ist. Aber es ist hier tatsächlich Die Geister, die ich rief.
Mit Bill Murray dann.
Richtig.
Die Version, ja. Die Geister, die ich rief, ja. Dann haben wir jetzt ein Unentschieden.
Das ist richtig. Was machen wir denn jetzt? Das hatten wir noch nicht. Wir hatten auch noch nie irgendwie eine Regel ausgedacht, weil wir es bisher noch nicht hatten.
Ich habe eine Idee. Du stellst einen Film vor. Ich stelle einen Film vor. Und die Community entscheidet, wer welchen sehen
okay. muss. Okay, genau, lassen wir abstimmen. Mein für dich oder dein für mich? Finde ich okay.
Genau. So machen wir das. Wir dürfen selber nicht abstimmen.
Wir dürfen nicht abstimmen. Oder meinetwegen stimmst du einmal für mich und ich einmal für dich. Das geht auch.
Benni, ein Unentschieden.
Ja?
Und ich ziehe meinen Hut wieder vor deinen kreativen Ideen beim Verhör. Chapeau, da muss ich wirklich zugeben.
Dankeschön. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ja, habt eine schöne Weihnacht, ne? Also ein paar schöne Tage, genießt sie. Unsere nächste Episode kommt zwar planmäßig am 24., also an Heiligabend raus. Und sie wird auch kommen. Sie kommt auch vielleicht auch an dem Tag, vielleicht aber auch einen Tag später. Das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Aber sie wird auf jeden Fall dann auch um die Weihnachtszeit kommen. Aber wir wissen ja, oder wir sehen es ja auch selber, dass unsere Episoden meistens im ersten paar Tage später so richtig gehört werden. Deswegen geht es da bereits schon um ein anderes Thema, was nicht mehr, sich nicht mehr um Weihnachten dreht. Unsere Weihnachtsfolge habt ihr jetzt hier und könnt euch damit richtig schön auf die festlichen Tage einstimmen. Vielleicht nochmal ein, zwei der von uns besprochenen Filme gucken. Und ich wünsche euch ein frohes Fest und übergebe wie gewohnt für die letzten Sätze an Dennis.
Dankeschön. Genau. Nutzt unsere Filmtipps und nutzt erstmal diesen Podcast für die Tage, an die ihr nicht auf den Weihnachtsmarkt geht. Leute, geht euch boostern, seid hoffentlich geimpft, geht euch testen, besucht die Weihnachtsmärkte. Ihr werdet sonst bereuen, wenn die Zeit zu Ende ist und man zu wenig auf dem Weihnachtsmarkt war, auch wenn es in diesen Tagen ein wenig anstrengend ist. Ansonsten wünsche ich euch einen gemütlichen Dezember. Seht eure Lieben, seht eure Freunde vor allen Dingen. Kocht Glühwein, er schmeckt lecker. Küsschen gehen raus. Das war die Weihnachtsfolge der Filmfellas.
Ho, ho, ho.
Wenn der Truthahn auch nur halb so gut schmeckt, wie er aussieht, wird das ein Festschmaus, den wir nicht vergessen werden. Ich wollte schon immer ein großes Weihnachtsfamilienfest feiern. Das bedeutet mir sehr viel. Ihr Prachtstück, Audrey.
Sie sieht ihn sich später an, Schatz. Ihre Augen sind zugefroren.
Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Dad?
Du musst jede Birne nachsehen. Ich eröffne den Griswold-Familien-Weihnachtsbaum, Leute. Sieht prächtig aus.
Scheint zu vergessen, wie schwierig es sein wird, alle zur selben Zeit im Haus unterzubringen.
Eddie wollte, dass es eine Überraschung
genau.
ist.
Genau. Wir wollen uns auf keinen Fall aufdrängen.
Ah ja. Otzi! Wenn sie ihn packt, dann schnappt er sich dein Bein oder auch beide und dann wird die Blutpolka getanzt.
Das ist das Beste, wenn du dich fallen lässt und abwartest, bis er sich wieder beruhigt hat. Hm?
Ja. Hier kommt sein Schlauchlein, hier kommt sein Schlauchlein, hier kommt sein Schlauchlein. Wechseln und wechseln auf.